Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, hallöchen. Da sind wir wieder mal.
Der wievielte Versuch ist das jetzt? Also es ist der erste Aufnahmeversuch, aber wie oft habe ich eben gesagt, wir fangen an?
Ja gut, manche Problematiken dauern etwas länger sozusagen.
wie war das mit Kinder und Baden? Aber egal.
So. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mit ein paar Erwähnungen an und nämlich mit der Erwähnung, dass uns heute wieder Contest unterstützt. Mhm. Und was Contest macht und tut, erzählen wir euch wie gewohnt in der Mitte oder im Laufe der Sendung. Genau.
Genau. So, fangen wir nochmal kurz an mit einer News, die ich heute gelesen habe, und zwar die CES 2021, die ja im Januar normalerweise mehr stattfindet, wird dieses Mal ein reines Online oder wie nennen sie es, ein All-Digital Event sein. Ja, die man sagt ja eigentlich immer, die Einschläge rücken näher, aber diesmal ist es halt noch ein gutes halbes Jahr im Voraus. Aber ja, man muss ja auch gucken, ja, nach der aktuellen Entwicklung in den Staaten macht es, denke ich mal, durchaus Sinn, dass die CES jetzt schon so früh im Voraus die Ankündigung gibt, dass es ja eine Online-Only-Veranstaltung werden wird.
Ja, Online-Only wird wohl auch das einzig Wahre für diese Veranstaltung sein oder auch für diesen Zeitraum, weil es ist ja sehr nah logischerweise zum Anfang des Jahres, und wenn das alles so eintrifft, wie die Leute das vorhersagen, dann wird es ja im Winter schlimmer werden, und da sind wir ja mitten im Winter drin, und ja, schön ist das dann nicht.
Ja, die Gefahr besteht, dass im Winter es da nochmal zu einer Vermehrung der Fälle kommen kann. Aber gerade, wie gesagt, die Situation in Amerika ist ja oder entspannt sich ja nicht, beziehungsweise ganz im Gegenteil. Ja, das wird ja leider immer mehr in den Staaten, und das ist anscheinend da nicht in den Griff zu kriegen. Deswegen, wie gesagt, ich denke auch nicht, dass das die einzige sein wird, die das jetzt so weit im Voraus schon bekannt gibt. Es gibt ja noch ein paar Termine danach oder andere Messen danach noch. Ich denke, da werden wir die nächsten Wochen jetzt auch noch was hören. Ich denke nicht, dass es vielen gefallen wird, aber man muss sich einfach damit abfinden. Ja. Beziehungsweise halt ja, nicht so blauäugig sein und davon ausgehen, dass dass ab nächsten Jahr alles wieder okay ist, sondern je nachdem, wie halt der Verlauf ist, gerade auch wie der Winter sich nochmal entwickelt, könnte uns da noch ein bisschen was länger verfolgen. Wir reden ja da eh schon die ganze Zeit drüber und sagen jedes Mal, wir hoffen ja, dass es besser wird, und dann ja, kommen leider immer mal wieder neue Fälle dazu oder News dazu. Auch bei uns in Deutschland, ja, kann man ja auch nichts sagen. Wir hatten ja gerade vor der Aufnahme kurz drüber nochmal gesprochen, ja. Ja, es ist, wie es ist. Wir können es leider nicht ändern und können nur das Beste hoffen.
Ja.
Aber nachdem die Fußball-Bundesliga ja auch wieder drüber denkt, Leute ins Stadion zu lassen, müssen wir uns mal überraschen, wie das ausgeht. Oder überraschen lassen, wie das ausgeht. Mhm.
Das ist richtig. Und dann gibt es halt auch Firmen, die sind mehr oder weniger auch dazu gezwungen, in Anführungsstrichen dazu gezwungen, aus wirtschaftlicher Situation einfach ihr Line-up vorstellen zu müssen. Heute ist mir nämlich eine Presseeinladung ins Haus geflattert, der Firma Löwe. Wir hatten ja auch Löwe schon des Öfteren diskutiert und thematisiert. Die stehen ja auch kurz davor, ihre neuen Produkte zu präsentieren. Und die haben jetzt im Rahmen der IFA, die ja mehr oder weniger unter starken Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, ein Side-Event ins Leben gerufen. Und das findet unter höchsten Hygienebedingungen und Sicherheitsbedingungen im Marriott Hotel statt. Und da ist es halt so, man kann sich dort anmelden, und es findet in einem sehr großen Konferenzraum statt, und maximal dürfen dann in diesem Konferenzraum zur gleichen Zeit, also zur Präsentationszeit, glaube nur 10 Leute drin sein und mit gewissen Abständen. Und so versuchen die natürlich der Presse ihre Produkte zu präsentieren, und das kann man halt auch machen, wenn sich halt in diesem Raum genügend Platz genügend Platz ist und halt nicht zu viele Menschen befinden und das Ganze noch vernünftig durchlüftet, fenstertechnisch und so weiter und so fort, kann man das halt auch machen. Aber halt Löwe ist halt in der Situation, dass die natürlich dann nicht mit gerechnet haben, dass dieses Corona eintrifft.
Wer hat denn damit gerechnet, ja?
Keiner, ja. Und wie gesagt, die müssen irgendwie ihr nagelneues Line-up präsentieren. Und ob das jetzt auf der IFA oder auf so einem Side-Event auf der IFA der richtige Weg ist, das wird man sehen. Ja, aber
ich denke mal, so ein Side-Event, wo man dann auch das nochmal
Abstände
steuern kann, ist auf jeden Fall besser, als wenn du hier irgendwie so eine Messe hast wie, okay, wie früher sowieso nicht, aber wo du nicht so kontrollieren kannst, wie der Ablauf ist, wie halt, wie gesagt, etwas oder ob bei so einer geladenen Veranstaltung. Du hast ja immer das Problem, dass bei offenen Veranstaltungen, egal welche Vorsichtsmaßnahmen du treffen tust, sobald irgendwo eine größere, in Anführungszeichen, Menschenmenge aufeinander trifft, kann es passieren, dass das nicht unbedingt so abläuft, wie man das gerne hätte. Und bei so einer Einladungsveranstaltung ist das, denke ich mal, doch ein bisschen besser zu handeln.
Ja. Also Sie haben ja eine DIN A4-Seite mit Sicherheitshinweisen, wie es abzulaufen hat und wie diese ganze Veranstaltung abläuft und dass man das halt nur auch zu diesem Zeitpunkt, also in diesem Zeitfenster, was man zugewiesen kommt, auch nur dann da sein sollte und auch pünktlich sein sollte und nach diesem Zeitfenster auch den Veranstaltungsort zu verlassen hat, dass man halt für die nächsten Gäste den nächsten Zeitslot wieder frei macht. Mhm. Also die haben das hier schon, denke ich, sehr, sehr gut geplant.
Ja.
Es ist auch eine Beschränkung pro Redaktion. Also pro Redaktion gibt es eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern. Also wenn wir jetzt hier etwas größer wären, könnten wir jetzt hier nicht mit dem gesamten Team anreisen. Also sie haben das hier pro Redaktion auf zwei Mitarbeiter beschränkt. Reicht ja auch eigentlich macht aus.
Ja, genau. In der Regel ist das ja vollkommen ausreichend.
Ja. Ja. Ja, ah, gut. Okay, dann geht es weiter mit Apple. Apple informiert Reisende bei Grenzüberschritt. Das heißt, im Moment gibt es Hinweise, weil nicht Hinweise, sondern Informationen, dass es speziell beim Betreten von Flughäfen in den Staaten automatisch bei Apple Maps Infos gibt von der amerikanischen Seuchenschutzbehörde. Also damit arbeitet Apple derzeit zusammen, was zu tun ist. Also dass man sich dann in Quarantäne zu begeben hat etc. Und man bekommt dann halt eine Notification, wenn man sich halt auf Flughäfen befindet, über die Apple Maps App, welche Maßnahmen einzuleiten sind. Also das ist jetzt wohl relativ neu. Bei Google gibt es das, glaube ich, schon etwas länger. Die haben das schon etwas länger implementiert. Und Apple hat jetzt dort nachgezogen. Ja, macht auch Sinn, würde ich sagen.
Macht generell Sinn, ja. Wäre eigentlich auch zu wünschen, wenn du hier irgendwie im Grenzgebiet unterwegs bist. Je nachdem, was auch gerade eventuell vielleicht als Risiko- oder Nicht-Risikogebiet eingestuft wird, dass du dann entsprechend einen Hinweis bekommen würdest.
Genau.
Das macht, denke ich mal, durchaus Sinn. Und das ist ja auch eine Sache, die musst du nicht über eine Corona-App oder so machen, sondern das lässt sich ja dann wirklich so steuern. Ja. Wie da zum Beispiel erwähnt, ja, über dann Apple Maps, Google Maps, was auch immer, die bekommen ihre Daten entweder aus einer eigenen Datenbank oder aus, wie gesagt, aus der Liste, die ja die Regierung da zusammenstellt, unter anderem auch mit den Reiseempfehlungen. Und das könnte man da eigentlich auch entsprechend mal steuern und dann per Push dann einfach aufs Telefon drauf. Ich kriege ja, was natürlich auch zum Beispiel ein Carrier machen könnte, wobei, ob man, ja, das ist halt immer die Frage, wie zuverlässig sind dann die Daten. Ich kriege ja, was heißt so oft, aber öfter mal, je nachdem, wo ich im Grenzgebiet unterwegs bin, wenn wir hier unterwegs sind, diese Roaming-Info, ja, wobei das ja auch weniger geworden ist, beziehungsweise nicht mehr so zutrifft, je nachdem Betrag und mit den Änderungen, die es ja hier gerade bei Abrechnungen innerhalb der EU gegeben hat, die letzten Jahre. Ja, aber ab und zu kriegst du mal hier immer noch hier willkommen in Frankreich oder so, obwohl du in Deutschland nahe der Grenze unterwegs bist. wie gesagt, da kriegst du was. Warum solltest du jetzt in der aktuellen Situation nicht sowas kriegen in Bezug auf vielleicht einen kleinen Hinweis, Achtung, ja?
Ja,
sie genau. Sie befinden sich jetzt hier gerade.
Ja.
Ja. Ja. Und man sollte natürlich so schlau sein, ja, wenn man jetzt gerade Urlaub plant, sich entsprechend da auch aktuell und informiert zu halten und entsprechend ja, sich an die Empfehlungen auch zu halten und da halt ja. ein Auge drauf zu haben und nicht irgendwie blauäugig da jetzt irgendwie nach Nordspanien fahren zum Beispiel.
Ja, ja, obwohl es kann ja natürlich auch so passieren, wie es einigen Leuten aus Großbritannien passiert ist. Die sind halt unterwegs gewesen und dann hat Großbritannien gesagt, wir rufen jetzt einfach mal die für Rückkehrer die Quarantäne aus. Also das quasi, das ja. innerhalb der Zeit passiert ist, wo du genau. weg warst. Das ist dann natürlich auch sehr dumm. Ja. Nicht die Maßnahme ist ja dumm, sondern es ist einfach ein bisschen dumm, dass es so passiert ist. Aber ich finde es wiederum sehr gut, dass Großbritannien so schnell reagiert hat und das dann trotz alledem eingeläutet hat, diese Quarantäne.
Ja, es muss halt nur jeder Rückkehrer mitkriegen und sich dann halt auch entsprechend dran halten. Und das ist ja. halt auch wieder eine Sache, wie willst du das überprüfen?
Ja.
Du kannst ja nicht jedem eine Fußfessel so. Geben. Ja.
Das ist so, das kannst du nicht nehmen.
Ja. Das ist halt die Problematik. Zwangsteste werden ja momentan auch diskutiert. Ist rechtlich ja anscheinend auch nicht zu realisieren so einfach. Dann rufen andere wieder dazu auf, ja, wenn es rechtlich nicht möglich ist, müssen wir die rechtlichen Möglichkeiten dazu schaffen. Also schwieriges Ding. Wobei,
ja.
wer fährt denn bitte in ein Risikogebiet aktuell? Ja?
Muss man das also auch? Das machen wahrscheinlich mehr Leute, als wir uns das vorstellen können.
Ja, klar. Aber
und dafür würde ich natürlich auch sagen, für die Leute, die in Risikogebiete fahren, ist natürlich eine Zwangsprüfung oder ein Zwangstest angemessen. Für die Leute, die unverbesserlich sind und das trotzdem machen.
Ja, also ich wüsste nicht, warum man jetzt unbedingt wo man im Vorfeld schon weiß, das ist ein Risikogebiet, beziehungsweise da sind die Fälle halt so, muss ich da hinfahren, Urlaub machen?
Ja. Man sieht ja, was zum Beispiel gerade passiert.
Vor Corona ja auch, ja, muss ich mit dem Backpack irgendwo, keine Ahnung, durch Afghanistan.
Ja, so. Okay, das ist dann nochmal ein ganz spezielles Risiko oder auf eine ganz andere Art und Weise.
Aber
es gibt ja die Unverbesserlichen zum Beispiel, die zum Goldstrand fliegen nach Bulgarien. Das ist jetzt im Moment so ein wachsender Hotspot, der im Moment so schön am Hochkochen ist und die ein Fakt drauf geben, auf gut Deutsch, was dort passiert oder was dort abgeht. Und diese Leute sollten auf jeden Fall, wenn sie zurückkehren, nach meiner Meinung, das ist meine ganz persönliche Meinung, einen Zwangstest unterzogen werden. So sehe ich das. Und diesen sollten Sie auch selbst finanzieren, wenn Sie in einem
Risikogebiet. Das ist nochmal eine andere Frage, aber Sie sollten auf jeden Fall einen Test machen. Ja. Und nicht nur einen, sondern am besten, du musst ja eigentlich zwei machen. Ja,
ja klar.
Ja. Nee, aber man muss ja nur nicht mal so weit gehen. Jetzt sind wir doch wieder länger bei dem Corona-Thema. Man muss ja nur mal nach Hamburg gucken. Gerade Kiez, ja, was da die letzten Wochenenden abgegangen ist, jetzt diskutieren sie über ein wie war das bei Buden und so, über ein Alkoholverbot, ein Alkoholverkaufsverbot über die Straße, ja. Also, wie gesagt, man muss da noch nicht mal so weit gehen, wie gesagt, es ist ja vor der eigenen Haustüre fast. Ja,
ja, das ist richtig.
Wo die Leute einfach so unvernünftig sind, ja. Oder hier, was geht in Stuttgart, Frankfurt, Obernplatz teilweise ab, ja. Das sind ja auch so Zustände, wo ich mich frage, hallo?
Ja gut, da haben sie jetzt eine Limitierung reingebracht, was die Sperrzeit angeht, glaube ich, 12 Uhr ist dort dicht. Und,
bringt ja nicht nur viel. Bis, ne? Dann machen sie es vorher oder suchen sich andere Plätze. Das also wie gesagt, das ist alles so unvernünftig.
Ja.
Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt für den Scheiß mittlerweile.
Oder vielleicht sind wir zu vernünftig, was das anbelangt.
Ja, ich sag, vielleicht ist man einfach zu alt.
Ja.
Gut, aber gut. Genug dazu.
Ja, lass uns dazu. Das Thema wechseln. Und ich habe ja letzte Woche schon prophezeit, dass wir wahrscheinlich einige Nachträge haben werden. Ja. Und die haben wir auch. Nämlich was das Line-up und was die Preise von Herman Miller angeht. Da gibt es jetzt nämlich ein paar Überraschungen. Ich finde es sogar positive Überraschungen zu dem, was den Stuhlpreis angeht. Der Stuhl kostet nur, in Anführungsstrichen nur, 1276 Euro und das ist der Preis, der bei Herman Miller direkt auf der Seite steht. Könnte sein, dass sich der im Laufe der Zeit auch noch einen dass er noch ein bisschen günstiger wird, Straßenpreis etc. pp. Und so weiter. Wir hatten ja spekuliert, dass das Ding etwas teurer sein wird oder mindestens genauso teuer sein wird wie der klassische M-Body-Stuhl. Aber er ist drastisch unter dem magischen Preis von 14,99 geblieben. Also wir haben da wirklich 12,76 einen sehr marktfähigen Preis für so eine Art von Stuhl. Also da ist man gar nicht mehr so weit weg von anderen hochwertigen Gaming-Stühlen.
Genau, da hat mich eh schon immer gewundert, was da teilweise ausgerufen wird, ja, oder wer sich da erdreistet, teilweise hier hohe dreistellige oder niedrige vierstellige Beträge auszurufen. Da ist der Preis, denke ich mal, dann für den Stuhl, ja, und die Firma vernünftig platziert.
Ja, und man muss ja bedenken, das Ding hat 12 Jahre Garantie. Ich glaube, das haben auch die wenigsten Gaming-Stuhlhersteller. Das ist immer noch so ein wichtiger Aspekt, finde ich. Gut, und dann hatte ich ja gesagt, auf den Bildern war ein Schreibtisch zu sehen. Das ist richtig, das habe ich auch richtig interpretiert. Das ist auch ein Schreibtisch und das ist ein Schreibtisch aus dem Hause Herman Miller. Nennt sich Navy Gaming Schreibtisch und ist höhenverstellbar, also das ist so ein klassischer höhenverstellbarer Schreibtisch. Auf den ersten Blick unterscheidet er sich jetzt nicht von anderen Schreibtischen, die höhenverstellbar sind. In meinen Augen müsste man sich vielleicht noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Und er liegt bei 1078 Euro. Finde ich jetzt auch nicht so heftig, finde ich jetzt auch alles noch in einem normalen, angenehmen Preisbereich, finde ich.
Ja. Ja, wobei es gibt, denke ich mal, vergleichbare Tische, die dann doch noch ein Ticken günstiger sind. Beim Stuhl,
ja, klar,
denke ich mal, wird es schwierig, aber bei den Schreibtischen könnte man auch nochmal ein paar Euro sparen. Wobei, man muss ja auch gucken, die in Schwarz ist natürlich schon, ja.
Ist Geschmackssache. Es ist nett, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt haben wollen. Stichwort Schreibtisch, Staubmagnet.
Staub, ja, das ist halt das Problem. Aber so designtechnisch auf den ersten Blick, ja, auch gerade bei den Bildern, die sie da auf der Seite haben, macht schon einen schicken Eindruck. Wobei, wenn man dann mal guckt, was sonst noch alles schwarz ist, ja, vor allem unter dem Schreibtisch, ja, das ist dann wieder so schwarzes Loch, das muss dann auch nicht unbedingt sein. Ja, aber ansonsten, schwarz geht natürlich immer, ja. Schwarz ist sexy, ja.
Ja, das stimmt. Gut, und dann gibt es noch dazu passend einen Monitorarm, der optimal auch zum Schreibtisch passt. Der liegt bei 189 Euro. Jo. Premium-Monitorarme, also nach meiner Meinung, liegen auch im gleichen Preisbereich. Also da gibt es natürlich auch eine wahnsinnig große Qualitätsstufen. Und gewiss gibt es auch günstige Monitorarme, aber ich denke, da wird die Qualität des Monitorarms auch zur Qualität des Schreibtisches passen und etc. Ja.
Ja, vor allem, ja, ich habe jetzt bis jetzt nur die Bilder gesehen und da macht das alle von der technischen Lösung her schon einen sehr vernünftigen Eindruck. Auch wieder ganz schwarz. Wie gesagt, schwarz ist sexy. Ja. Je nachdem, was für einen Monitor du hast, macht das natürlich dann schon einen sehr schicken Eindruck. Ja? Wobei du von dem Arm in der Regel ja nicht so viel siehst, ja, bis auf den Fuß. Aber wenn der vernünftig, oder wenn, was ist vernünftig, wenn er sehr gut funktioniert, ja, was er auch sollte für das Geld, und da von den Einstellungen her und auch vor allem halt nicht viel Spiel oder Wackeln hat, ja, im Arm selbst, warum nicht? Ja, ein guter Arm, und ich habe mir selbst schon geguckt, für meinen hier einen Arm zu installieren und hatte auch schon so ein günstiges Ding hier über Amazon. Ja, ich habe ihn jetzt nicht montiert, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war jetzt nicht so der weisheitsletzter Schluss, aber wahrscheinlich auch da, ja, was du halt, du musst entweder das richtig günstige finden oder dann wahrscheinlich doch in Qualität investieren, ja.
Ja, das ist wahr. Also ganz, ganz früher, wo es noch keine TFTs gab, da gab es ja sogar Monitorarme für Röhrenbildschirme. Ach, komm hör auf. Und das waren richtige Okolyten. Also, und die mussten richtig was aushalten, weil du hast das natürlich dann auch auf so einer Stehplatte gehabt. Mhm. Und je weiter du den Monitor natürlich verstellt hast oder auch in der Länge, es war wie so ein Teleskoparm teilweise. Und je länger du ihn natürlich gezogen hast, je mehr hast du auch die Hebelkraft gehabt auf, mhm. Auf den Schreibtisch oder wo es befestigt war. Also das waren Trümmer und war, ich kann mich noch daran erinnern, was die Dinger für einen Aufwand gemacht haben, die zu installieren und es war Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, ja, ja. Aber selbst heute, wenn du an 2, 3, 4, 6, 8 Monitorlösungen denkst, was jetzt so Monitorarme oder Ständer betrifft, da kommt schon einiges an Gewicht und Stahl beziehungsweise Metall zum Einsatz. Ja,
das ja kann klar.
Da, gerade wenn du in den Ultraweitbereich gehst und vielleicht 2 Monitore übereinander montieren willst, da hast du auch schon einen Ständer am Start. Ja. Mhm. Ups, das klang jetzt ein bisschen...
eine wahnsinnig große Installation am Start, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Da gibt es ja die wahnsinnigsten Möglichkeiten, ja, speziell auch für solche Einsatzgebiete wie Einsatzzentralen, Überwachungszentralen, Börse etc., wo du zig Monitor hast. Da ist natürlich so eine Installation teilweise vorhanden oder so. So eine
ja, also Wand ist jetzt etwas übertrieben, aber ich habe zuletzt eine Installation gesehen, auch gerade in Bezug auf Überwachung. Das waren 4 Monitore mit jeweils 4 Bildern, es waren 6 Monitore mit jeweils 4 Bildern, so war es. Oder waren es 8 Monitore? Nee, 6. 6 Monitore mit jeweils 4 Bildern von Überwachungskameras, die ich da gesehen habe, war auch schon eine recht ordentliche Installation. Das waren zwar, glaube ich, 24 Zöller oder waren es 21, 22? Könnte auch 22 gewesen sein. Aber wenn du da 6 Monitore hast, ist natürlich schon, du musst ja auch erstmal montiert kriegen. Ja. Und die standen, wie gesagt, die hingen nicht an der Wand. Das war auch ein Ständer, an dem die dran waren. Mhm. Also ist schon, ja, da geht einiges. Ja.
Gut, ja. Dann würde ich sagen, lass uns das Thema Herman Miller für heute beenden und lass uns mal über Fujitsu sprechen. ScanSnap. Ja, da gibt es eine positive Überraschung, was mich ja extrem gewundert hat. Aber okay, es muss ja auch mal gute Nachrichten da sein. Der ScanSnap Manager in der Version 7.
Sag das 7-mal schnell nacheinander.
Ja, nee, lieber nicht. Der ScanSnap Manager in der Version 7 für Catalina ist erschienen. Das ist jetzt grundsätzlich nichts Besonderes, aber er supportet ältere Scanner. Und das ist jetzt im Endeffekt, wenn man das so isoliert betrachtet, ist das auch nichts Besonderes. Aber wenn man sich die Pressemitteilungen und die Statements aus der Vergangenheit ansieht, die Fujitsu getätigt hat, ist es was Besonderes, weil dort haben sie eindeutig gesagt, dass sie ältere Geräte in aktuellen Betriebssystemen, also 64-Bit technisch, nicht mehr unterstützen werden. Und sie machen da einen harten Schnitt. Alles Alte funktioniert dann nicht mehr, jedenfalls nicht mehr mit der offiziellen aktuellen Software. Und jetzt sind sie wieder zurückgerudert und haben die alten Geräte, so wie ich das auf den ersten Blick gesehen habe, zu 90% alle mit reingenommen in den aktuellen Treiber oder in den aktuellen Manager. Und somit haben sie die alten Kunden und die alten Produkte wieder mit an Bord geholt. Ja, finde ich gut. Ich vermute mal, dass es da eine große Feedbackwelle gab aus der Kundschaft und dass sie darauf einfach reagiert haben. Das ist meine Interpretation, weil die Geräte sind von der Hardware extrem solide und auch sehr langlebig und auch gerade diese Produkte, wo es sehr viel Ersatzteile noch für gibt, gerade diese Pick-up-Rollen, also diese Gummirollen, die zum Beispiel das Papier aufnehmen etc. und diese Walzen, das sind ja alles Verschleißteile, die es auch als Ersatzteile zu kaufen gibt und die man austauschen kann ohne weiteres. Und wenn die Geräte regelmäßig gewartet werden und bei einer gewissen Seitenanzahl auch diese Gummirollen ausgetauscht werden, dann sind die Dinger mehr oder weniger fast unkaputtbar und halten sehr, sehr lange. Und warum sollte man sie dann softwaretechnisch einfach kaputt schreiben oder außer Gefecht setzen, macht ja keinen Sinn.
Ja.
Und somit haben sie das wieder zurückgedreht. Finde ich sehr, sehr gut.
Ja, würde mich mal interessieren, ob sie da wirklich sehr, sehr, sehr viel Feedback bekommen haben, um es mal so auszudrücken, und dass sie dann gesagt haben, okay, dann müssen wir da ein bisschen Arbeit investieren, oder aber ob das einfach so ein zufälliges Abfallprodukt war, dass sie an den Treibern gearbeitet haben und haben gemerkt, huch, ja, wir müssen hier im Prinzip gar nicht mal so viel Arbeit machen, oder, oh, guck mal, zufällig funktioniert der auch noch mit dem neuen Treiber. Das passiert ja auch ab und zu mal, ja, da überraschenderweise, ja, wenn sich die Hardware dann doch vielleicht nicht so stark unterscheidet, ja, dass ein Treiber dann mit wenig Anpassung oder mit nicht ganz so viel Aufwand dann noch anpassen lässt. Aber ist auf jeden Fall schön. Egal, wie es jetzt dazu kam, ist ja immer gut, wenn Support für aktuelle Betriebssysteme, für ältere Hardware kommt. Ja. Es ist nichts ärgerlicher, als wenn eine gute Hardware nicht mehr softwaretechnisch unterstützt wird. Wenn sie kaputt geht, ist eine Sache, aber wenn es wirklich nur an der Software liegt, das ist halt immer ärgerlich, ja.
Ja, und machen wir uns nichts vor, Dokumentenscanner entwickeln sich zwar immer ein wenig weiter, aber so Riesenrevolutionen gibt es dort auch nicht. Die einzigen Revolutionen, die wir haben, gibt es in der Geschwindigkeit und dann, wie gesagt, in der Weiterverarbeitung, aber das läuft ja alles über Software. Also großartig, an der Hardware wird dort auch nicht viel gemacht.
Das ist halt immer die Frage, was kannst du hardwaretechnisch oder wo, ja, Innovation ist jetzt mal... Ja, ist auch wieder übertrieben. Aber wie viel kannst du automatisiert machen über den Scanner? Wie viel Hardware steckt da drin, damit sich keiner mit dem Gerät beschäftigen muss? Sondern das zu scannende Dokument wird zugeführt und automatisch durch das Ding durch. Und je nachdem, was oder wie viel. Ja, oder ob das auch, wie gesagt, vielleicht ein Buch ist, ja, und nicht nur eine 10 Seiten, wie automatisiert kannst du das machen? Ja, und das ist eigentlich mit die größere Problematik, ob der jetzt 10 Seiten die Minute macht oder 100, je nach Anwendungsfall und wie viel du machen musst, okay, aber...
Ja gut, das Thema Bücher einscannen ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema und da kommt es dann teilweise auch schon ein wenig auf die Geschwindigkeit an, weil wenn du natürlich irgendwo ein Staatsarchiv hast, das gewisse Bücher einscannen muss oder archivieren will, dann ist es da schon sinnvoll, dass es da ein bisschen über die Geschwindigkeit geht. Ja. Aber wenn sich jetzt ein Büro einfach so einen Einzugscanner kauft und mehr oder weniger am Tag die gleiche Dokumentenanzahl hat, ob die jetzt 10 Seiten schneller einscannen oder 10 Seiten langsamer einscannen, ist letztendlich nicht unbedingt entscheidend für den optimalen Workflow.
Ja.
Genau. So sehe ich das. Ja. Und deswegen nutzen auch viele Leute lange, lange ihre Scanner und machen das so lange, wie die Dinger laufen und funktionieren.
Genau. Ich nutze zum Beispiel bei unserem Kombigerät auch mehr den Scanner im Moment als den Drucker. Aber mein Gott, ist halt so. Ja.
Ja.
Aber da bräuchte man auch mal einen neuen. Der Drucker ist nicht mehr. Der Druckkopf ist nicht mehr so, wie er mal war.
Tja, das ist alles
Verschleiß. Das ist ein Tintenstrahler und der ist mittlerweile auch schon, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre alt. Also klar, irgendwann ist es soweit, ja. Aber er scannt noch. Drucken tut er auch noch, aber wie gesagt, die Qualität ist nicht mehr das, was er mal war.
Naja, gut. Jedenfalls hat da ScanSnap oder Fujitsu einen sehr schönen Schritt gemacht, finde ich.
Das ist nice.
Ja. Gut, dann lass uns weitermachen mit Keynote-Gerüchten. Da sind ja jetzt so zwei Gerüchte rausgepurzelt. Es werden zwei konkrete Termine genannt für zwei verschiedene Keynotes, die getrennt ablaufen sollen. Einmal am 8. September, was mich persönlich sehr gewundert hat, weil das wäre ein sehr früher Termin für eine iPhone-Präsentation. Da könnte man natürlich daraus schließen, dass wir zwei verschiedene Release-Dates der iPhones haben werden. Also dass es nochmal schön getrennt wird, dass wir eine normale Situation haben, also für die iPhone 11-Geschichte, und dass wir zu einem späteren Zeitpunkt ein 12 Pro sehen. 12, also das normale iPhone 12. Also die Standardversion, dass die zu einem normalen Zeitpunkt rauskommt und dass wir zu einem späteren Zeitpunkt, wie gesagt, 12 Pro, 12 Pro Max sehen werden, könnte man daraus ableiten, weil das Ding so früh stattfinden soll angeblich. Das sind die im Moment die sichersten, wiefern man von bei Gerüchten für sicher oder für zuverlässig sprechen kann, aber das sind die Gerüchte, wo sich jetzt darauf geeinigt haben, dass das der 8. September sein soll. Und da sollen nicht nur iPhones gezeigt werden, da sollen auch die Standard-iPads gezeigt werden, angeblich. Und es ist sogar noch die Rede von AirPower. Also AirPower-Ladematte.
Mal wieder,
ja. Mal wieder. Und wo das wieder genannt worden ist, diese ganze Geschichte, da wurde es so ein bisschen unseriös, finde ich, weil ich glaube nicht, dass wir AirPower dort sehen werden.
Also sie haben es noch nicht offiziell beerdigt. Ja?
Sie haben es noch nicht beerdigt und es kamen ja immer wieder Gerüchte hoch dazu und so weiter. Ich weiß es nicht.
Ja, würde mich wundern. Es gibt andere Hersteller oder Third-Party-Hersteller, die teilweise sowas in diese Richtung ja auch anbieten.
Ja, ja,
klar. Von daher, nichts Genaues weiß man nicht, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt mit AirPower rechnen. Ja.
Nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil wenn Apple das anfasst, muss es auch wirklich jetzt passen und es darf da nichts schiefgehen bei dem Produkt. Das ist ein absolut heikles Produkt.
Aber stell dir mal vor, das wäre das One More Thing.
Ja.
So ganz überraschend, oh hier, dann zaubern wir mal AirPower aus dem Hut. Ja.
Und stell dir nochmal vor, das Ding macht Probleme bei den Kunden. Stell dir das mal vor.
Nein. Das könnte man sich nicht erlauben. Ja.
Das könnte man sich nicht erlauben, aber naja, okay. Ja, also das soll alles am 8. September kommen. Klingt soweit interessant, also aber okay. Ob die AirPower-Geschichte wirklich kommt, da mache ich mal ganz großes Fragezeichen dahinter.
Genau.
Und dann gibt es einen Termin für den 27. Oktober. Und da sollen wir angeblich die ersten Silicon-Geräte sehen. Ja, und das soll sich nur auf portable Geräte beziehen, also MacBook Pro, MacBook Air wurde genannt. Bin ich auch gespannt, es würde natürlich passen, 27. Oktober, bis die Dinger dann released werden, bis die bestellbar sind, vielleicht dann Anfang, Mitte November, so 21. November etc. würde ich jetzt vielleicht mal so vorschlagen.
Wirklich, ja.
Wäre so auch das Produkt, um so das Weihnachtsgeschäft noch voll mitzunehmen. Und es wurde ja auch angekündigt, dass auf der WWDC, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch Silicon-Geräte sehen werden. Und mittlerweile geht man ja davon aus, dass sich diese Geräte oder dass sich diese Silicons nur auf die portablen Geräte für dieses Jahr beziehen und dass wir da nichts Stationäres sehen werden, zumindest nichts in diesem Jahr. Da kommen wir dann gleich nochmal zu der ganzen iMac-Geschichte. Und das waren so die Gerüchte für den 27. Oktober. Da bin ich gespannt.
Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, es sollen ja noch die beiden kommen, du hast ja angesprochen. Was ich mir nur ein bisschen schwer damit tue, ist, ob die Geräte oder wie die preislich halt liegen. Ich hatte ja gesagt, gerade wenn halt das MacBook Air kommen sollte, vielleicht werden wir ja sehen, dass halt die Preise auch entsprechend günstiger ausfallen werden aufgrund von den eigenen Chips, dass man da halt gerade beim MacBook Air nochmal ein bisschen mit dem Preis nach unten gehen wird. Nur wenn das MacBook Pro auch um einen ähnlichen Termin herumkommen sollte, würde das auch günstiger werden, wenn das eher günstiger wird? Oder würde man das Pro, obwohl es dann auch mit Apple Silicon kommt, nicht günstiger machen? Weil vielleicht der Chip auch schneller wäre als der im MacBook Air. Also da mit der Preisgestaltung tue ich mir echt schwer. Oder bleiben die Preise unverändert? Wobei, das könnte ich mir eigentlich nicht so vorstellen, gerade beim Air. Ich denke schon, dass sie da eventuell die Möglichkeiten, die sie haben, auch nutzen würden, um vielleicht nochmal ein paar Euro runterzugehen.
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Wobei es ja auch schon Gerüchte gab, dass die Preise nach oben gehen sollen. Wobei ich mir das mit Apple Silicon oder eigenen Chips eigentlich nicht vorstellen kann.
Also theoretisch kann ich mir das auch nicht vorstellen, aber man weiß ja nicht, wie Sie sich das vorstellen. Ich könnte mir auch im Moment noch nicht vorstellen, dass Apple sofort schon Leistungsdifferenzierungen raushaut, was die Silicons angeht, dass das erst etwas später kommen wird. Ich glaube nicht, dass jetzt das MacBook Air einen anderen Chip drin haben wird als das MacBook Pro. Wiederum wäre es ja auch ein bisschen blöd, da jetzt Geräte rauszubringen mit Prozessoren, also, mit dem gleichen Leistungsindex. Das wäre also auch ein bisschen doof.
Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es derselbe Chip ist.
Aber anders getaktet.
Aber du im Air eventuell weniger Cores hast. Weil wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, über die Yield Rate etc. Beziehungsweise, dass wie gesagt vielleicht zwei GPU-Cores weniger drin sind. Oder aber je nachdem, wie die Architektur aussieht, du hast ja die High, wie heißt es bei Apple, nicht High Power. Du hast ja die in Anführungszeichen vollen oder schnellen und dann hast du ja die langsamen oder diese Standby-Cores. Ach, wie hieß es dann nochmal? Mir fällt es jetzt nicht ein, dass du da eventuell auch nochmal weniger aktive Cores einfach hast, je nachdem, wie in der Produktion eventuell auch Chips rausfallen, die halt den Qualitätsansprüchen nicht ganz so. Ja, dass du da, wie gesagt, dann einfach sagst, okay, dann ist es kein 8-Kerner, dann ist es ein 6-Kerner. Hm. Dass du das so vielleicht machst. Ja.
Ja, dass sie dann quasi den gleichen Chip reinmachen und den anders konfigurieren. Wie gesagt, andere Kerne, vielleicht auch von der Taktung noch ein bisschen nach unten gehen.
Wie gesagt, was halt auch einfach von der Yield Rate einfach ist. Dass du sagst, die Chips, die halt wirklich 100% so rausfallen, wie sie sein sollen, die gehen halt ins Pro. Ja, du weißt ja auch nicht, es wird ja höchstwahrscheinlich ein neuer sein. Meinst du, die hätten jetzt schon unter 7 Nanometer für die neuen Chips? Beziehungsweise die ARM-Chips, die sie in die Rechner, an die Macs machen wollen, sind sie da, hat man da schon was gehört, sind die auf 5 Nanometer oder ist es noch 7? Ich denke mal 7. Aber egal, ja, dass, wie gesagt, je nachdem, was halt von den neuen Chips in der Produktion halt rausfällt, dass dann, okay, dann deaktivieren wir hier die schlechten Cores und machen da draus einen Y- statt einen X-Prozessor oder wie auch immer sie den nennen wollen. Und der kommt dann ins MacBook Air. Das könnte ich mir zum Beispiel eigentlich sehr gut vorstellen, ja.
Wäre möglich, dass es dann auf diese Art eine Differenzierung gibt, weil die Geräte müssten eigentlich auch leistungstechnisch differenziert werden. Das sind sie ja jetzt quasi auch. Und das müsste dann sich auch in den Silicons fortsetzen.
Weil von der Ausstattung her, je nachdem, was für ein MacBook Pro 13 Zoll du hast, ist es ja so gravierend zum Air eigentlich nicht unbedingt.
Naja, gut, du hast die 10er Prozessorenarchitektur und in den anderen nur die 9. Generation.
Ja, okay.
Zum Beispiel,
bei den also wenn jetzt mal, aber ich meine von der technischen Ausstattung, du hast ja in beiden Thunderbolt.
Ja, das ist richtig, klar.
USB-C und wie gesagt, also da, okay, ja, ein top ausgestattetes MacBook Pro ist nochmal was anderes als ein MacBook Air. Aber so grundlegend ist es ja nicht so, ja, nicht wie früher das MacBook, ja, was nur USB-C hatte und kein Thunderbolt, ja, und dann das MacBook Pro.
Das ist richtig, das ist richtig, ja. Ja. Naja, gut, bin ich gespannt, ob wir das im Oktober sehen werden und was wir wahrscheinlich nicht sehen werden, also zumindest nicht dieses Jahr, das ist ein iMac mit Silicon-Prozessoren. Das sieht nämlich so aus, dass wir nochmal ein Intel-Update sehen werden. Das hat sich der Herr Prosser zu geäußert. Der meinte, dass das Ding einfach nur einen Speedbump bekommt, Grafikkarte aktualisiert und Prozessoren aktualisiert. Davon kann man auch relativ sicher ausgehen, weil wir haben auch in den letzten Wochen Geekbench-Werte gesehen, dass irgendwelche Rechner im Umlauf sind, die darauf zurückschließen, dass das iMac-Geräte sind. Also die Benchmark-Werte und die Konfigurationsgeschichten, da war ja in der letzten Zeit einiges im Umlauf und davon gehe ich jetzt aus, dass das auch im August kommen wird. Und er geht da übrigens auch von aus. Da haben sich viele, viele Gerüchte dazu genährt zu dem Thema. Vielleicht in der Zeit, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, wurden die Dinger schon released, weiß man ja nicht. Da muss man auch vorsichtig sein. Nicht, dass wir über alte Kamellen reden. Weil der August ist ja nicht mehr lang. Wir haben heute den 29. Also lange kann es jetzt nicht mehr dauern, wenn sich das bewahrheiten sollte, dass die noch im August kommen. Und dann geht es auch gleich weiter mit iMac News. Nämlich 9to5Mac hat in der aktuellen Beta 3 von Big Sur einige Informationen gefunden, die darauf hindeuten, dass also nicht in diesem aktuellen, sondern in einem kommenden iMac, da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil sie haben gesagt, das ist auch alles noch eine sehr frühe Situation und ein sehr früher Zeitpunkt, wo sie das gefunden haben, und die Entwicklung soll auch am Anfang stehen, dass man in einem iMac Face ID einbauen möchte und diese ganze Technik dort auch etablieren möchte. Und das finde ich auch sinnvoll, weil, Stichwort MacBook etc., da hat man ja eine fest verbaute Tastatur, da kann man das über Touch-ID lösen, da hat man eine drahtgebundene Verbindung zum T2-Chip, und beim iMac hat man ja logischerweise kabellose Tastaturen. Da ist das sicherheitstechnisch so einfach mit dem T2-Chip nicht zu realisieren, und da denke ich, macht Face-ID sehr viel Sinn, nach meiner Meinung. Und
meiner Meinung nach macht Face-ID eigentlich in allen Geräten Sinn.
Ja.
Es ist auf jeden Fall anwenderfreundlicher, als irgendwo nochmal einen Fingerabdruck-Reader zu haben, egal wie er technisch gelöst ist. Aufklappen, Face-ID, peng. Ob du jetzt ein iPhone hochhältst oder deinen Bildschirm vom MacBook aufklappst, ist eigentlich wurscht. Also das macht, wie gesagt, meiner Meinung nach eigentlich für alle Geräte Sinn. Ob du dann zusätzlich nochmal, gerade wegen 2-Faktor oder so, ja nochmal eine Touch-ID mit drin hast bei den MacBooks, okay, das ist nochmal eine andere Frage. Aber rein anwendungstechnisch würde ich sagen, macht Face-ID auch in den Rechnern durchaus Sinn. Und iMac, warum nicht? Jetzt noch in den Intel-Geräten wage ich mal eher zu bezweifeln. Ich denke, würde mit einem einem Gehäuse-Refresh nochmal kommen. Warum nicht? Ja, macht auf jeden Fall Sinn, klar.
Ja. Ich gehe davon aus, dass diese ganzen Funktionen, also im Intel wird es sowieso nicht funktionieren, weil Face ID setzt ja die Neural Engine voraus, und das geht ja nur vernünftig zu realisieren mit einem Silicon Chip. Also da wäre der Umbau viel, viel aufwendiger. Von daher ist es, denke ich, sicherer, dass es dann beim großen Upgrade und auch Redesign mit dem Silicon kommt. Und ich vermute, dass das nächstes Jahr irgendwann passieren wird, dass nächstes Jahr irgendwann auch dieses Silicon-Update mit dem iMac zusammenkommen wird oder für den iMac kommen wird, und dass es dann da auch das große Design-Update geben wird. Und dann gibt es Face-ID, dann gibt es noch ein paar andere schöne Spielereien, und dann wird so eine Art Feature-Feuerwerk gezündet.
Ja. Ja, also mein Money ist ja auf iMac, aufs Apple oder mit Apple Silicon für voraussichtlich Mitte nächsten Jahres.
Jetzt doch iMac, du bist doch der Stationäre.
Nein, nicht ich für mich, sondern mein,
ach so.
Ich gehe davon aus, dass wir Mitte nächsten Jahres ein iMac mit Apple Silicon sehen werden. Jetzt halt, wie gesagt, nochmal ein Refresh, wahrscheinlich alle Intel definitiv, auch wenn sie, da kommen wir später auch nochmal kurz dazu, ja, momentan auch wieder mit der ihrer geplanten Roadmap ja hinten dran sind, ja, und nochmal verschoben haben. Wie gesagt, ich gehe davon aus, jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal ein Speedbump, je nachdem, was sie halt an Chips dann reinmachen. Grafikkarte wahrscheinlich nochmal zumindest eine Option, ja, wie sie es bei den MacBook Pros auch gemacht haben. Und wie gesagt, Mitte nächsten Jahres, denke ich, ist es soweit mit einem neuen iMac. Ob so der dann auch schon ausgeliefert wird oder ob wir Mitte des Jahres eventuell das Gerät nur sehen werden auf der WWDC zum Beispiel. Das ist die andere Frage, aber so um die Mitte rum, denke ich mal, werden wir einen neuen iMac sehen. Ja. Und je nachdem, wie ich mit meinem aktuellen iMac unterwegs wäre und welchen ich hätte, klar, wenn es nochmal ein iMac Pro wäre, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber je nachdem, welchen iMac ich hätte, würde ich es vielleicht bis dahin auch nochmal aussitzen. Ja. Hm. Aber das ist immer die Frage, wie bin ich im Markt für ein iMac? Ja. Und die neuen iMacs werden sicherlich nicht schlecht sein. Ganz im Gegenteil, die sind wieder ein Ticken besser als das, was du schon hast. Aber ja. Wer nicht unbedingt kaufen muss. Ja.
Wer jetzt nicht unbedingt kaufen muss, sollte warten und die Füße stillhalten. So ist mein Tipp. Wer jetzt natürlich einen ersetzen muss und wer jetzt einen Mac hat, der kaputt geht, dann muss man halt. Ne?
Ja.
Das hilft dann nicht.
Ja, und vor allem, selbst wenn du jetzt kaufen müsstest und würdest dann in einem halben Jahr verkaufen, um zum Beispiel auf Apple Silicon umzusteigen, ist die Frage, ob es Sinn macht, wie ist die Preisentwicklung etc. Aber du wirst ja trotzdem für deinen Gebrauchten noch einen vernünftigen Preis kriegen, weil die sind ja nicht von heute auf morgen dann obsolet.
Nein, die Unterstützung wird ja auch noch jahrelang weiter existieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass dann das Ganze abgeschnitten ist. Das ist nicht der Fall. Gut, dann würde ich noch mal ein Thema anschneiden, was sehr interessant ist, was das Thema Öffnung der Find My App angeht. Da gibt es Berichte aus der Washington Post heraus. Die haben nämlich geschrieben, dass es jetzt mittlerweile Informationen gibt, wie sich Apple das vorstellt, wie sie Find My geöffnet haben oder auch nicht geöffnet haben. Da gibt es eine ganz gewichtige Geschichte. Wenn man jetzt diese ganze Geschichte nutzen möchte als Third-Party-Hersteller oder als Hersteller, nicht als Third-Party-Hersteller, sondern wenn man die native Betriebssystemunterstützung nutzen möchte mit einem anderen Tracker außerhalb des Trackers von Apple, den es ja im Moment noch gar nicht gibt. Da warten wir eigentlich auch noch drauf. Da redet im Moment auch keiner mehr drüber, wann jetzt endlich der AirTag kommt von Apple. Mal schauen. Jedenfalls, wenn man als Anbieter das hauseigene System nutzen will, dann muss man sich entscheiden, ob man seine eigene App benutzt. Dann bleibt alles wie bisher oder seine eigene Infrastruktur. Und wenn man All-In geht, also wenn man sich dafür entscheidet, dann kann man seine eigene App nicht mehr nutzen. Dann kann man nur noch das System von Apple nutzen und man steckt dann halt im Apple-System mit drin. Das hat einige Nachteile, dass man halt sich in diesem System befindet und sozusagen mitspielen muss, wie Apple das möchte letztendlich und dem Ganzen unterstellt ist. Hat aber auch Vorteile. Man muss keine eigene Infrastruktur betreiben, man muss keine App entwickeln, man muss diese ganze Geschichte nicht an den Start bringen und man kann quasi das nutzen, was Apple bietet, ist dann aber auch, wie gesagt, dem ausgesetzt und ist dann auch diesen Regularien unterstellt. Da muss man sich gut überlegen, ob man das will. Ich denke, für einige kleine Firmen, die gar nicht die Mittel oder gar nicht die Power haben, das zu realisieren, mag das eine interessante Sache sein. Aber für alle anderen ist es, denke ich, eine Gratwanderung, ob das für sie überhaupt sinnvoll ist.
Es ist halt die Frage, welchen Mehrwert mit meiner App biete ich dem Nutzer im Vergleich zur Find My-Lösung von Apple.
Ja.
Beziehungsweise nicht nur das, sondern welche Daten hole ich mir über meinen Nutzer, über meine App, die ich von Apple nicht kriege. Das ist wahrscheinlich eher das Ausschlaggebende an der Sache. Klar, ein paar Zusatzfeature, gerade auch wie zum Beispiel, ich weiß nicht, welcher Anbieter es ist, aber es gibt ja auch diese Lösung, dass wenn wirklich du einen Gegenstand verlegen solltest auf Reisen und dann dieser von irgendeinem anderen Nutzer, der auch diese App nutzt, dann irgendwie in die Reichweite kommt, du über dieses Netzwerk eine Meldung bekommst. Das ist ja zum Beispiel auch ein Feature, ich weiß nicht, inwieweit das Find My von Apple dann auch eventuell implementieren soll oder anbieten wird, ja, als Feature, das weiß ich jetzt nicht. Aber das sind ja zum Beispiel so Funktionen, die du eventuell verlieren würdest, ja, wenn du nicht diese App nutzt.
Naja, klar, das
stimmt. Deswegen ja schwierig, aber für mich unter anderem mit ein Grund, mich für einen Anbieter zu entscheiden, dessen Hardware einfach mit Find My funktioniert und ich nicht auf eine Third-Party-App angewiesen bin. Gerade in Bezug auf, ich weiß nicht unbedingt, ja, was passiert mit den ganzen Standortdaten, ja, die gesammelt werden. Was macht der Anbieter damit? Bei Apple, ja, je nachdem, ja, das wird eine anonymisierte Lösung sein, der Anbieter oder der Hardware-Anbieter, der dann die Find My-Funktionalität von iOS nutzt, wird ja zwangsläufig nicht alle Daten kriegen, die er über seine App kriegt, was mir ja als Nutzer eigentlich nur recht sein kann. Solange die Funktionalität nicht eingeschränkt ist, kann es mir ja nur recht sein, wenn der weniger Daten kriegt, als er eigentlich haben muss. Aber das ist ja eine Diskussion, die wir generell auch im App Store hatten in der Vergangenheit, die wir immer noch haben teilweise, dass Entwickler ja sagen, sie kriegen von Apple nicht all die Daten, die sie gerne hätten. Ich denke mal, das ist eine Diskussion, die wir da jetzt in Zukunft auch haben werden, die allerdings, wie gesagt, solange die Funktionalität gegeben ist und ich das machen kann oder die Hardware das tut, was sie für mich machen soll, ist es mir als Nutzer ja im Prinzip eigentlich nur recht. Ja. Und
wie gesagt, man muss als Firma halt abwägen, ob das Sinn macht oder nicht. Und ich denke, kleinere Unternehmen sind sicherlich gewillt, diesen Weg so zu gehen. Ja.
Naja.
Gut. Was haben wir denn noch Interessantes?
Ach so, hier, Garmin. Das hatte ich jetzt gerade erst gelesen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Hattest du das?
Die haben auch Scheiße am Bein, ne?
Auf gut Deutsch. Ja, seit letztem Donnerstag ist Garmin Connect oder war offline und kommt jetzt schrittweise zurück. Anscheinend, also gibt es von Garmin, so viel ich weiß, jetzt nichts Offizielles dazu, war es eine Ransomware-Attacke. Ja, die haben sich da anscheinend was eingefangen. Da wurden anscheinend die Dienste, ja nicht nur die, sondern anscheinend auch Kundenservice-Dienste, E-Mail etc. anscheinend über ein Virus verschlüsselt und da ist eine Erpressung gelaufen anscheinend bei Garmin. Also offiziell ist nur die Rede von einem Virus. Interne Mitarbeiter haben da anscheinend ein bisschen was ausgeplaudert. Es muss halt eine Ransomware-Attacke gewesen sein. Garmin hatte, glaube ich, letzte Woche mitgeteilt, dass übers Wochenende die an der Lösung arbeiten, wie auch immer die aussehen soll. Wie gesagt, mittlerweile kommen die Dienste langsam wieder zurück, aber es ist schon ein starkes Stück. Ja.
Wie gesagt, aber da sieht man auch mal wieder, dass man von einer Infrastruktur abhängig ist,
ja, klar,
die ein definitiv. Anbieter dir zur Verfügung stellt und dass die Hardware, die du letztendlich hast, mehr oder weniger ohne die Struktur, die dahinter steht, fast wertlos ist.
Ja, ja, und das hatten wir ja das erste Mal in größerem Umfang als damals Pebble ja quasi vom Netz gegangen ist. Ja.
Ja.
Wo die Diskussion ja schon am Laufen war. Plus dann natürlich alle Services, die dann oder jede Hardware, die halt irgendwie Cloud connected ist. Wir haben da ja auch schon über Kameras gesprochen, über andere Dienste oder Hardware ja auch. Wir hatten, glaube ich, sogar mal über Philips Hue gesprochen.
Ja, ja, klar.
Die ja,
das Gleiche.
Ja. Solange du da nicht auch die Möglichkeit hast, das dezentral irgendwie zu nutzen, ja, oder Server unabhängig oder Third Party oder Fremddienstserver technisch halt ohne zu nutzen, bist du halt darauf angewiesen, dass der Service einfach läuft. Und wenn er nicht läuft, funktioniert eventuell deine Hardware nicht. Und das ist ja alles schön und gut, solange die Server laufen. Aber wenn halt wie jetzt hier zum Beispiel was passiert und du dann tagelang so einen Dienst nicht nutzen kannst oder je nachdem, es ist die Frage, wann wird es wieder vollkommen online sein, eventuell auch mal eine komplette Woche lang den Service nicht nutzen kannst, ist schon ein Stück, ja.
Ja, und das fand ich ja damals so interessant, oder ich finde es immer noch so interessant, bei der Firma Rademacher mit dem Homepilot. Da findet die ganze Geschichte, die ganze Steuerung lokal statt. Das heißt, alles, was du dort angeschlossen hast, wird konfiguriert lokal auf deinem kleinen Homepilot. Und wenn Rademacher irgendwelche Probleme hat, dann kann ich das recht kalt lassen. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich es kalt lassen.
Bei so Lösungen gibt es ja nicht nur von Rademacher.
Aber das fällt mir gerade ein.
Ich möchte mal einen kleinen Disclaimer einbringen. Rademacher hat uns in der Vergangenheit mal, wie die Hörer wissen, ja auch mal unterstützt.
Genau.
Ja, ja. Aktuell nicht. Aber wir haben schon über Rademacher gesprochen, bevor sie uns unterstützt haben. Und wie jetzt auch sprechen wir über Rademacher, nachdem, wie gesagt, ohne aktive Unterstützung. Also von genau. daher.
Nein, also wie gesagt, wir haben auch schon davor gesprochen und wir hatten auch schon vorher Produkte im Einsatz, also speziell ja. Rollläden, Motoren genau. etc. Also das ja. nochmal als Disclaimer. Ja. Aber wie gesagt, das war auch ein großer Vorteil oder ist ein großer Vorteil vom HomePilot, weil du halt zentral deine Steuerung genau. auf dem HomePilot konfigurierst und das Ding funktioniert auch, wenn Rademacher halt nicht funktionieren sollte. Bis zum gewissen Punkt, wenn es irgendwann mal ein Update benötigt oder wenn der HomePilot mal irgendwann ein Update benötigt, dann wohl nicht. Aber man geht ja auch nicht davon aus, dass Rademacher da über Monate oder über Jahre Probleme haben wird, den HomePilot zu aktualisieren. Aber das hat man ja auch bei allen anderen Produkten auch. Wenn jetzt AVM massive Probleme hat, dann gibt es auch keine Updates mehr für deine Fritzbox als
ja, okay, Beispiel. Aber sie funktioniert ja noch.
Die funktioniert trotzdem noch und genauso ist es
außer
ja auch mit dem HomePilot.
Außer es sollte irgendwo im Netz irgendwo eine Umstellung ja. geben, die eine Softwareanpassung genau. notwendig macht.
Genau.
Aber dann ist eh die Frage, wenn eine Netzumstellung passiert, willst du wahrscheinlich eh neue Hardware brauchen.
Genau.
Ansonsten, wie gesagt, wenn die Box läuft, läuft die Box.
Genau.
Genauso, wenn Rademacher läuft, läuft Rademacher.
Dann läuft das Ding, genau.
Aber wenn du halt diese Internet of Things Dinge hast oder diese ständig connected Dinger oder Services nutzt, kann halt mal schief gehen. Klar, in dem Fall kann Garmin nur bedingt etwas dazu. Ja, die Frage ist halt, wie kam die scheiß Ransomware halt ins System rein? Ja, dafür muss man halt gucken, ja, wie konnte das passieren? Genauso wie Twitter klären muss, ja, wie konnte der Hack passieren, muss halt Garmin jetzt gucken, ja, wo war die Schwachstelle? Hat irgendwo einer einen falschen Anhang aufgemacht? Oder war es eine andere Attacke, ja, oder ein Hack, ja, der passiert ist mit dem System? Ja, scheiße. Ja, wie gesagt, und vor allem, ich nutze kein Garmin ja, seit Jahren, also von daher konnte ich da eh nichts mitkriegen oder habe ich es jetzt so nicht mitgekriegt. Ja, mir ging die News jetzt ein bisschen vorbei, aber wie ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, ja. Aber auch da in den letzten Monaten hat man immer mal wieder was gehört von dieser Ransomware-Attacke beziehungsweise diesen Erpressungen, die da gelaufen sind. Ja, andere Firmen waren ja auch betroffen. Das ist anscheinend auch was, was man einfach nicht tot kriegt. Ja.
Das ist wahr, leider.
Ja, und da ist halt wirklich die IT gefordert. Ja,
wie heißt es so schön? Sicherheit ist kein Zustand, Sicherheit ist ein Prozess.
Ja, vor allem ist da auch wieder die Frage, wie kannst du dein System absichern, selbst wenn du betroffen sein solltest, wie schnell kriegst du halt so ein Rollback hin? Oder wie kannst du dein System so einrichten, dass du über ein Rollback das einfach hier wieder auf Null stellen kannst?
Oder ja, auf den Zustand
vor der Attacke.
Ja. Die Geschichte ist auch die, je nachdem wie gut oder wie intelligent die Ransomware ist, kann sie auch dein Backup
ja klar, aber das ist ja wieder die Frage. Du solltest ja eigentlich auch eine Backup-Lösung haben, die offline zur Verfügung steht.
Sollte man.
Also hättest du ja ein nicht betroffenes Backup. Nur wie kriegst du dieses Backup dann auf dein betroffenes System drauf? Oder wie schnell kannst du halt ein System installieren, das nicht mit dem Betroffenen, also das ist echt wirklich eine schwierige Sache. Aber da sollte man eigentlich, ja, wenn man in dem Bereich halt tätig ist, vielleicht mal sich Gedanken über eine Strategie machen. Ja.
Ja. Ja.
Es ist nicht einfach und kostet viel Geld, ja, ich weiß. Ja, aber
das kostet sehr viel
Geld. Wenn man so einen Service hat, was kostet mehr Geld? Ja.
Ja.
Der Ausfall deines Systems, wenn du wirklich vielleicht eine Woche oder eventuell länger vom Netz genommen bist, ja, wegen so einer Scheiße. Oder die Vorsorge. Falls du dich überhaupt dann auch wirklich 100% gegen absichern kannst. Es ist ja auch nicht nur ein PC, auf dem das Ganze läuft. Ja,
ja, ist richtig.
Das ist halt die Problematik auch wieder. Aber da, wie gesagt, sollte man, wenn man in dem Bereich tätig ist, sich vielleicht mal was überlegen. Und natürlich auch, wie kann ich sowas überhaupt vermeiden? Ja, wobei 100% wird es nicht gehen. Vor allem, wenn es irgendwie wirklich ein E-Mail-Anhang war. Das ist halt immer die Problematik. Ja.
Hm. Das ist wahr.
Da kannst du deinen Mitarbeitern noch so oft sagen, sie sollen nicht jeden Scheiß öffnen. Aber wenn es schlau gemacht ist, ja, kann sowas schon mal passieren. Ja. Ja. Aber es heißt schlau, wenn es gut gemacht ist. Wenn es gut gemacht ist, kann sowas halt schon mal recht schnell passieren. Ja.
Ja, gut, wir wissen ja nicht, wie es reingekommen ist. Es gab ja auch Gerüchte, dass es über eine Firma reingekommen ist, die sie aufgekauft haben und irgendwie was in ihrem System mit implementieren wollten und sich das dadurch eingetreten haben.
Über welche Tür, Hintertür, über welche Ecke das reinkam, ist eine ganz andere Sache. Das muss Garmin jetzt einfach mal für sich dann klären und da versuchen, das halt in Zukunft abzustellen. Aber nicht nur Garmin, sondern jede Firma, die in dem Bereich tätig ist und solche Services anbietet, könnte ja ein potenzielles Opfer sein für so eine Attacke und müsste da sich definitiv mal Gedanken machen, wie man sich darauf vorbereiten kann.
Ja,
oder, so ist es. Ja, also, das, denke ich mal, bleibt heute nicht aus.
Nö, aber gerade auch solche Fälle, wie sie gerade bei Garmin passiert sind, das sollten andere Firmen, da sollten bei anderen Firmen so die Alarmglocken angehen.
Auf jeden Fall.
Und sie sollten sich so ein bisschen sensibilisieren für solche Dinge. Ich hoffe, dass sie das tun.
Wie gesagt, das muss ja nicht nur Garmin sein. Das kann ja durchaus, das könnte auch unter anderem, wobei ich jetzt die App nicht so genau kenne, aber Weight Watchers zum Beispiel, ja, bietet ja auch eine App an. Ich denke mal, ich weiß nicht, inwieweit die jetzt solche Funktionalitäten bietet. Es gibt ja auch die smarten Wagen, die ja wahrscheinlich.
Y-Things zum Beispiel.
Ja. Haben die auch hier noch so ein Backend und App-Ecosystem?
Kann ich dir nicht sagen, wie es bei denen funktioniert.
Aber es gibt bestimmt irgendeine Waage,
naja, oder
überhaupt
klar.
Nicht nur eine Waage, aber auch andere Systeme, die eventuell im Hintergrund noch einen Cloud-Dienst zur Verfügung stellen. Die könnten natürlich auch betroffen sein. Für mich als Nicht-Wieger weniger ein Problem. Aber alleine, stell dir mal vor, dein Navigationssystem im Auto, ja, du würdest keine aktuellen Daten mehr kriegen. Wohl ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Ja. Dann müsstest du mal auf Staumeldungen und aktuelle mobile Blitzer verzichten. Ja,
ich glaube, für manche Leute, die nicht in der Lage sind, eine physische Karte zu lesen, wäre das ein Weltuntergang.
Ja, es ist halt die Frage. Ich denke mal, dass die Grundnavigation würde ja wahrscheinlich auch ohne Konnektivität funktionieren. Außer du nutzt natürlich so, hättest einen Dienst, der natürlich wie Google Maps immer eine Verbindung zum Server braucht. Keine Offline-Funktion. Oder du nutzt einen Dienst ohne Offline-Funktion, sagen wir mal. Aber die hast du im Auto eigentlich eher selten.
Ja.
Aber viele haben ja mittlerweile Dienste wie Staumeldungen halt nochmal oder aber auch mobile Blitzer. Mich würde es nicht unbedingt so treffen, gerade was die mobilen Blitzer betrifft. Aber wer darauf angewiesen ist, um es mal so auszudrücken, dem wird es auch erstmal treffen, ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Oder stell dir mal vor, gerade diese ganzen Connect-Services, wo du auch Notrufsysteme und so ein Kram hast. Und dann legt einer mit Ransomware mal kurz deine Serverstruktur lahm, ja.
Ja.
Und du kannst, und dann würde dein Notruf zum Beispiel im Auto nicht funktionieren. Okay, wie oft brauchst du den? Aber gerade in dem Fall, ja.
Ja, gut, ich meine. Gerade in dem Fall, was heißt, wie oft brauchst du ihn? Aber dann musst du ihn, dann muss er zuverlässig sein, genau. Dann wenn du ihn nämlich brauchst. Das ist so.
Ja.
Gut. Aber ich würde sagen, wo wir gerade beim Thema Zuverlässigkeit sind, reden wir über unseren heutigen Werbepartner, über unseren heutigen Kooperationspartner. Das ist nämlich die Firma oder die Bank. Ich sage immer die Firma. Aber letztendlich ist eine Bank auch eine Firma, wenn man es so sieht. Mhm. Jedenfalls die Bank Contest und die unterstützt uns heute ein viertes Mal. Und ich würde sagen, beim vierten Mal gehen wir nochmal ganz kurz die ganzen bisherigen sehr cleveren und smarten Features durch, die wir dort haben. Contest wirbt ja mit einem sehr knackigen Slogan, den ich immer noch für extrem genial halte, nämlich mach dein Ding und nicht deine Steuern. Sollte man nicht zu wortwörtlich nehmen, weil seine Steuern sollte man auf jeden Fall machen, aber man sollte es mehr oder weniger einem smarten und intelligenten System ein Stück weit überlassen oder man sollte sich auf clevere, smarte Features verlassen, zumindest was zum Beispiel die Geschichte Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer und Einkommensteuer angeht. Da gibt es nämlich eine clevere Funktion, die das Konto quasi überwacht. Das tut ja die Banking-App permanent und schaut drauf, was für Transaktionen dort stattfinden. Und wenn sie dort eine Rechnung identifiziert, legt sie automatisch auf ein Unterkonto die Umsatzsteuer beiseite. Und auch die Einkommensteuer und somit gibt es da keine bösen Überraschungen am Ende des Quartals oder am Ende des Jahres, je nachdem, wie man dort seine Steuern abgibt oder wie man dort veranlagt ist. Das ist ein sehr cleveres Feature, gerade auch für Leute, die sich gerade selbstständig machen, die tapsen oft in die Falle rein und legen dort nicht die entsprechenden Summen zurück. Und das ist dort ganz einfach verankert. Und je nach Ausbaustufe des Kontos oder je nach Feature-Set des Kontos, was man sich dort angelegt hat oder ausgesucht hat, gibt es dann auch Verbindungen zu Standard-Buchhaltungstools. Zum Beispiel in dem Fall arbeiten sie sehr stark mit der Firma LexOffice zusammen oder besser gesagt mit LexOffice von der Firma Lexware. Und dort kann man gewisse Automatismen und Synchronisationen ablaufen lassen oder einrichten, dass das clevere Geschäftskonto auch mit dem Online-Tool LexOffice zusammenarbeitet und gewisse Standardroutinen einfach im Hintergrund für einen erledigt. Also Einnahme trifft Beleg etc. und dort werden Belege mit den jeweiligen Einnahmen synchronisiert. Und das ist auch eine sehr clevere Funktion, wie ich finde. Oder mehrere Funktionen sind es ja letztendlich. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Master-Debit-Karte zu verwenden, wo auch alle Transaktionen, die dort auf der Karte stattfinden, sofort auf dem Konto angezeigt werden. Man bekommt eine Push-Notification und kann das Ganze auch in seine Buchhaltung genauso elegant einbinden wie normale Überweisungs- oder SEPA-Überweisungsaktionen oder Transaktionen. Das unterscheidet sich dort nicht großartig, wird dort genauso gelistet wie eine normale, eben genannte SEPA-Überweisung. Ja, ich denke, das sind so Grundsäulen der Funktionalität von Kontist. Und das sollte man sich, denke ich, auf jeden Fall mehr genauer anschauen. Ganz neu ist jetzt auch dazu gekommen, dass Kontist einen Dispositionskredit anbietet. Das gibt es jetzt erst seit ein paar Wochen. Das hatten sie vorher so noch nicht im Feature-Set abbilden können. Das wird jetzt auch angeboten. Das kann man dort auch beantragen, je nachdem, was man dort für ein Konto führt oder je nachdem, wird das dann auch für den Kunden freigeschaltet. So, und wer das alles super interessant findet, der sollte sich das auf jeden Fall mal genau anschauen und sollte vielleicht auch mal auf der Homepage sich umschauen. Dort werden auch die ganzen Kostenmodelle aufgelistet. Es gibt grundsätzlich ein kostenloses Konto. Selbst da ist in einer virtuellen Version die Mastercard enthalten und es gibt dann auch größere Kontomodelle, wo man dann zum Beispiel auch einen Vorteilspreis bei LexOffice bekommt, wenn man das auch gleichzeitig buchen möchte. Es gibt auch mittlere Kontomodelle, also da gibt es eine Menge, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es gibt auch eine sehr schöne Tabelle, wo die ganzen Features nochmal aufgelistet sind, was bekommt man für sein Geld. Es gibt sogar eine Vergleichstabelle, was man bei marktbegleitenden Kreditinstituten bezahlt und was man bei Kontist bezahlt. Ist auch sehr interessant, was man da so alles lesen kann. Gut, aber wer das testen möchte, kann das gerne auf der Landingpage, also auf der Vorteils-Landingpage tun, sage ich immer. Das ist nämlich kontist.com/geekcafé und wer auf dieser Seite ein Konto eröffnet, was auch sehr schnell funktioniert, innerhalb von 10 Minuten, der bekommt nämlich 50 Euro Startguthaben auf sein Geschäftskonto, auf sein frisch eröffnetes Geschäftskonto gutgeschrieben. Und ich sag mal, der Trend geht zum Zweitgeschäftskonto. Und wenn man dort mit sehr zufrieden ist, kann man natürlich auch das Ganze als sein only exclusive Geschäftskonto etablieren. Wie gesagt, testen kostet in dem Fall nichts, sondern man bekommt noch 50 Euro. Gut, dann würde ich sagen, sagen wir nochmal recht herzlichen Dank an die Firma Contest für die Unterstützung. So. Und wir machen weiter.
Genau. Ich hatte eben kurz schon mal Twitter erwähnt, allerdings in einem anderen Zusammenhang. Es gibt wieder Gerüchte, dass Twitter Abo-Modelle testen will.
Okay.
Und zwar angeblich dieses Jahr noch. Ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wie das funktionieren soll bei Twitter. Würdest du für Twitter zahlen wollen?
Es kommt oder immer
oder welchen
an.
Mehrwert müsste dir ein Abo-Modell oder ein Bezahlmodell von Twitter bieten?
Also es kommt immer darauf an, was es kosten soll. Das ist die Frage. Sicherlich wäre ich oder eher bereit.
Welche Funktionen wollen die hinter eine Paywall setzen? Ich weiß es nicht. Ja.
Also erstmal müssten sie vernünftig wieder das Ganze komplett öffnen mit einem kompletten Feature-Set für Third-Party-Clients. Das heißt, Push-Notifications zeitnah, also in Echtzeit mehr oder weniger, eine vernünftige Konfiguration der Timeline etc. pp. Also es müssten diese älteren Funktionen, die wir ja alle vermissen, die müssten halt alle wiederkommen. Also die Öffnung für Third-Party-Clients, die sollte auf jeden Fall wiederkommen. Weil da hat sich ja einiges geändert und die Einschränkungen sind ja recht groß, wenn man sich mit Third-Party-Clients dort bewegt. Das wäre zum Beispiel der erste Schritt. Und so ein paar convenient Features. Zum Beispiel das Editieren, das nachträgliche Editieren von Tweets. Nicht nur, dass man sie löscht, sondern dass man sie auch editieren kann. Vielleicht auch zeitlich limitiert. Muss ja jetzt nicht sein, dass man die jetzt stundenlang editieren kann. Wäre ja auch vielleicht sinnvoll, dass dann angezeigt wird, dass sie editiert worden sind. Aber manchmal hat man einen Schreibfehler reingebaut, den man erst dann sieht, wenn der Tweet schon veröffentlicht ist. Und dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, das Ding entweder stehen zu lassen oder zu löschen und nochmal komplett neu schreiben zu müssen. Das wäre schön. Solche Dinge würden mir halt fehlen und würden mir halt es vielleicht auch wert sein, im Monat dafür was zu bezahlen. Ja.
Ja?
Also Twitter wäre der erste Dienst, der mir persönlich einfällt, wo ich auch bereit wäre, was für zu bezahlen. Ich würde jetzt nichts, ich würde jetzt Facebook nichts bezahlen, um Gottes Willen. Ich würde für Instagram nichts bezahlen. Ja. Aber Twitter, da wäre ich bereit, im Monat was für zu bezahlen. Wenn natürlich auch Features wiederkommen, die ich brauche oder die ich für wichtig erachte.
Ja. 15?
2,99 im Monat.
Okay,
gut. Pro Tweet. 4,99 wäre ich bereit, im Monat dafür zu bezahlen.
Wäre auch geil. 4,99 inklusive 20 Tweets. Jeder weitere Tweet.
Da wird es dann aber für einen Trump wird's teuer.
Das so würde für sehr viele sehr teuer. Allerdings würde dann vielleicht Twitter ein bisschen ruhiger.
Nein, aber für Twitter würde ich
vielleicht bei Twitter,
würde ich grundsätzlich was bezahlen, weil es ist auch eine super, also für mich eine super Informationsquelle geworden.
Also ich nutze Twitter mittlerweile so wenig. Ich würde wahrscheinlich oder ich wäre nicht bereit, was für Twitter zu bezahlen, wenn es nicht wirklich irgendwas Bombastisches wäre, ja, was sie dann. Also wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen.
Aber im Endeffekt ist das die einzige Möglichkeit für Twitter, sich zu finanzieren, weil alle anderen Finanzierungsmodelle, die sind
aktuell mit
gescheitert. Werbung
wird es schwierig, ja.
Ja. Und ich frage mich überhaupt, wie sie sich überhaupt finanzieren, weil sie haben eine stattliche Anzahl von Mitarbeitern und die müssen ja irgendwie bezahlt werden.
Ja,
ich glaub, die haben 4.000 halt Mitarbeiter. Ja. Ich frage mich, wie die finanziert werden.
Ja, wie gesagt, unter anderem durch Werbung. Ja. Aber Werbung ist ja jetzt die letzten Monate auch wieder, oder das Werbebudget bei den Firmen ist ja die letzten Monate auch zurückgegangen.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht so vorstellen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Mhm. Aber dieses Jahr wollen sie anscheinend die ersten Tests mitmachen. Müssen wir mal abwarten. Dann hatte ich hier vorhin ja auch schon mal kurz Intel angesprochen. Da kam jetzt auch die Meldung gerade raus, dass die Produktion von 7-Nanometer-Chips sich nochmal um ein halbes Jahr verschiebt. und wahrscheinlich jetzt erst Ende 22 beziehungsweise Anfang 23 soweit sein soll. Mittlerweile hängen sie, glaube ich, über ein Jahr hinter ihrem ursprünglichen Zeitplan. Das ist natürlich auch schon eine Ansage und mit, denke ich mal, eine der Gründe, warum Apple jetzt gesagt hat, dass sie halt ihr eigenes Ding fahren.
Also, ich will jetzt ja nicht schwarz malen, aber wenn das mit diesem Apple Silicon so sich so anlässt, wie wir jetzt das uns theoretisch alle vorstellen und wie wir uns das alle wünschen und was auch die theoretischen Daten uns so gezeigt haben, dann wird das für Intel ein ganz schöner Schlag ins Kontor werden, das Ganze.
Jein. Es wird natürlich peinlich werden, wenn ein anderer Chiphersteller bessere Fortschritte in der Chipentwicklung macht als Intel, aber die brauchen sich da nicht so in die Hose zu machen, weil Apple macht für sich Chips. Das ist nicht AMD, ja, die an jeden Chips verkaufen, der Chips haben will, sondern Apple macht ihre eigenen Chips. Es ist okay, es ist nochmal ARM und jeder, der eine ARM-Lizenz hat, kann seine eigenen Chips entwickeln und theoretisch natürlich dann auch Chips auch in denselben Leistungs- oder mit denselben Leistungsdaten wie Apple produzieren. Aber gucken wir auch mal, ja, was andere ARM-Entwickler machen. Die haben jetzt auch nicht unbedingt den Leistungsstand aktuell, den Apple hat mit ihren
Chips. Das ist richtig.
Also die von daher denke ich mal, und Intel ist in dem Markt ja auch nicht unterwegs, was jetzt gerade die ganzen mobilen Geräte betrifft. Also sagen wir mal, alle gerade hier Telefone oder Tablets betrifft.
Aber vergleichen wir doch jetzt nur mal die aktuellen oder die High-End-AMD-Prozessoren mit Intel-Prozessoren. Da ist Intel teilweise auch bei diesen High-End-Geschichten stark im Defizit unterwegs. Allein was auch die Preis-Leistung angeht. AMD ist da wesentlich attraktiver.
Da und auch was gibt AMD ein bisschen oder gibt da einen Takt an, aber Intel zieht da fleißig nach. Das muss man ja auch sagen. Also die lassen sich da so schnell auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Das kann man auch wieder, je nachdem, in welchem Lager man unterwegs ist, heftig diskutieren. Aber wie gesagt, dass Apple da sein eigenes Ding macht, wie gesagt, je nachdem, wie. Oder spätestens dann, wenn der Mac Pro mit Daten kommt, ja, die jeden Intel-Chip übertreffen, ist es eine peinliche Nummer. Ja. Aber wie viele Geräte verkauft denn Apple?
Ja gut, aber das ist jetzt ja nicht nur die Sache, dass Apple dort Intel kräftig vors Schienbein tritt, sondern das hat ja auch eine Vorbildfunktion. Wenn jetzt andere Firmen sehen, diese ARM-Technologie hat wahnsinniges Potenzial, was ja ohne weiteres der Fall ist, und ihr Augenmerk auf die Verfeinerung und die Optimierung und das Design von ARM-Chips legt, dann kann es schon eng werden für Intel. Ja, das hat ja auch eine Vorbildfunktion.
Aber guck dir mal Qualcomm an. Was machen denn die Prozessoren von Qualcomm? Ja, selbst die ARM-Chips von Samsung. Ja, was machen die? Ja,
aber guck dir doch mal, stell dir mal Folgendes vor. Es gab hier die Gerüchte, dass Nvidia angeblich ARM kaufen möchte, dass da jedenfalls Interesse besteht. Und Nvidia hat natürlich eine wahnsinnige Expertise, was das Design von Prozessoren und von SoCs etc., von GPUs angeht und so weiter. Und wenn die natürlich nochmal richtig Gas geben und das Ganze auf vernünftige, performante Füße stellen, dann sieht das auch schon mal anders aus.
Ja, die Problematik ist aber, oder die Frage, nicht die Problematik, die Frage ist, warum wollte Intel ARM kaufen? Sie könnten ja die Architektur auch einfach lizenzieren. Okay, ARM ist am Gucken, ja, die würden gerne, dass wer ist der Inhaber von den Lizenzen?
Egal.
Die würden gerne verkaufen, wie gesagt, Nvidia kann auch hingehen und lizenziert die Technik und Ende, ja, und kann ihre ARM-Chips entwickeln. Und dann ist ja auch wieder die Frage, selbst wenn sie es machen, wie schnell oder wie lange brauchen sie, um da halt entsprechend auch vernünftig was rauszukriegen oder was zu designen? Und was haben sie mit den Chips vor? Wollen sie dann sich als Chip-Anbieter im Vergleich zu Intel und AMD dann als Third Player auf ARM-Basis dann auf dem Markt etablieren oder planen die was Eigenes? Ja, oder das ist ja die Frage.
Ja.
Das ist die Frage. Die Frage, die sich mir auch gerade in den ganzen ARM-Bereich stellt, ist, wäre das eventuell auch was wieder für, okay, das ist die Frage, wie entwickelt sich die nächsten Spielekonsolengenerationen generell, aber inwieweit wäre ein ARM-Chip zum Beispiel interessant für Sony oder Microsoft für eine Spielekonsole? Es muss ja nicht Intel oder AMD sein. Und auch kein Custom Intel oder AMD Chip. Und wenn man da schon auf einen Custom Chip geht, warum, wenn man sich mal Apple anguckt und wie die Leistungsdaten da sind im ARM-Bereich, wieso kein ARM-Chip, ja, wo du auch nochmal die entsprechenden Vorteile hast, gerade in Bezug auf Wärmeentwicklung und Energieverbrauch für eine Heimkonsole.
Ja, klar.
Wenn man mal guckt, mit welchen Custom-Prozessoren unter anderem Sony in der Vergangenheit mit ihren Playstations schon gefahren ist, warum sollte man da nicht auf den ARM gehen?
Sicherlich interessant, klar, auf jeden Fall.
Ja. Und da könnte ich mir Intel oder Nvidia gerade auch wieder vorstellen, die oder auch unter anderem auch AMD, die ja eh in dem Konsolenbereich mit Custom-Lösungen unterwegs sind, ja, und da ja auch gucken, beziehungsweise entsprechend Stückzahlen zu entsprechenden Preisen ja auch produzieren. Warum sollte man da nicht versuchen, auch in den Prozessorbereich reinzugehen? Also in den CPU-Bereich reinzugehen. Nicht nur GPU, sondern und den Markt CPU. AMD und Intel überlassen, sondern auch eine CPU-Lösung anzubieten. Oder aber, wie gesagt, eventuell sogar wieder was Eigenes. Und die Shield hatten sie ja im Prinzip schon als Boxlösung. Warum nicht, ja?
Ja. Wir hat sich auch nie Idee. So etabliert. Die Shield-Geschichte war ja leider auch ein, nicht okay, so erfolgreiches
Produkt. Die haben ihre Nische gefunden. Aber klar, wie Apple TV, was man auch gesagt hat, hier könnte eventuell gerade Nintendo Konkurrenz machen, ist ja auch nichts geworden. Ja. Es ist halt schwierig. Ja, es ist schwierig. Sony hat es damals geschafft, in den Markt reinzugehen, aber seitdem gab es ja auch nichts. Du hast die drei Player am Markt und das war's. Wer es versucht hat, egal ob jetzt hier wie auch mit Android-basierten Konsolen. Es gibt die drei großen und das war's.
Ja, es ist die Frage, wie schafft es ein anderer Anbieter, die ARM-Architektur so performant zu gestalten, wie es Apple schafft? Genau. Und wenn das der Fall ist, dann wird es interessant. Also sobald das kommt, könnte es interessant im ganzen Markt werden.
Und es sieht ja so aus, als wäre ARM die Zukunft.
Ja, davon
ist auszugehen. Je nachdem, wie Apple das halt mit ihren Desktops in Anführungszeichen hinkriegt, ist das natürlich ein Signal an den ganzen Markt. Microsoft arbeitet ja auch schon seit einiger Zeit an Windows für ARM, hat ja auch schon Geräte auf dem Markt, die allerdings mehr so so lala sind. Die können sich dann auch nochmal warm anziehen, wie gesagt, wenn Apple halt jetzt ihre Geräte bringt, weil die natürlich dann auch zeigen, hier so geht's, ja.
Klar, und wenn wirklich diese Geräte nur zu 90% so sind, wie sie auf der WWDC gezeigt worden sind oder diese Prozessoren.
Die sind 110%, 20%, 30% so.
Ja, ich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch letztendlich.
Nee, also das ist kein 90%. Wir haben da ja schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dass der Entwickler Mac Mini, den sie haben, das ist keine Hardware, wie sie so aussieht.
Nein, das ist letztendlich in Anführungsstrichen nur eine Notlösung, würde ich jetzt mal sagen.
Notlösung würde ich jetzt noch nicht mal sagen wollen. Das ist, die halten den Ball halt nur sehr flach. Die lassen
sich da mit dem Kit
noch nicht in die Karten gucken.
Ja, sie geben im Endeffekt immer zum jetzigen Zeitpunkt nur das Nötigste raus, was wirklich genau. für die Entwickler wichtig ist,
genau.
Um das System und um auf dem System zu entwickeln, um das System kennenzulernen.
Ja. Und ich denke mal, dass da um einiges mehr Performance wahrscheinlich zumindest mal in dem Pro drinstecken wird, als wir jetzt im Mini sehen.
Naja, gut, das ist ja auch, das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre, weil das geht ja gar nicht anders.
Ja, es könnte natürlich sein, dass der dieselben Leistungsdaten hätte wie ein Mini. Wenn es, wie gesagt, das könnte ja durchaus sein, aber davon brauchen wir erstmal nicht ausgehen. Da wird ein neuer Chip drinstecken, der ist nochmal performanter. Peng.
Ja, so ist es.
Ja.
So ist es.
Genau. Und wo wir gerade noch über ARM gesprochen haben, nochmal eine kleine Sache aus Indien. Und zwar wird Foxconn jetzt iPhone 11 in Zukunft auch produzieren in Indien. Erstmal nur für den indischen Markt, aber die Stückzahlen sollen da relativ zügig hochgefahren werden und wahrscheinlich dann auch international ausgeliefert werden, also für andere Märkte als nur Indien. Sehr interessant gewesen. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes drin, kann man sich mal durchlesen. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade was jetzt iPhone-Produktion in Indien betrifft, dass da ja auch Kapazitäten ausgebaut werden. Jetzt ist es allerdings soweit, dass auch aktuelle Geräte, also was heißt aktuelle, aber dass Flagship-iPhones im Prinzip dann auch in Indien produziert werden. Nicht nur jetzt zum Beispiel das SE, wie es in der Vergangenheit ja auch war, sondern jetzt das 11er. Und dann, wie gesagt, nicht nur für den indischen Markt, sondern wahrscheinlich dann auch für andere Märkte. Ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, auch wahrscheinlich in Hinsicht, sich da ein bisschen unabhängiger von China zu machen. Macht, denke ich, auf jeden Fall Sinn. Und mal gespannt. Ich hatte gelesen, irgendwie 22% Einfuhrzoll, den Indien da auf Importe aus China hat. Mal gespannt, ob die Geräte dann, wenn sie da produziert werden, ob die iPhones 11 für den indischen Markt dann auch entsprechend günstiger werden. Gehe ich einfach mal davon aus, dass sie das nicht jetzt die 22% weitergeben, aber dass es schon günstiger werden. Ne?
Ja, davon ist auszugehen.
Ja.
Gut. Und dann gibt es noch ein interessantes Patent, was aufgetaucht ist. Wie immer, Patente sind keine Garantie dafür, dass dieses auch zeitnah oder auch überhaupt in die Produktion oder überhaupt auf einen Endkunden jemals treffen wird oder dass es überhaupt in einem finalen Produkt enden wird. Das muss man ganz fairerweise dazu sagen, aber trotzdem finde ich dieses Patent extrem interessant. Man kann es grob unter der Überschrift zusammenfassen aus 2 Mach 1. Es ist ein Verbindungsstück letztendlich, um es noch stärker runterzubrechen, dass man aus 2 iPads ein iPad macht. Das heißt, dass man quasi in der Mitte ein Scharnier einbringt und dass man also so ein Dual-Screen-System macht. Also sprich, wie zum Beispiel das Microsoft Duo-System, was ja auch vorgestellt worden ist, wo man auch diese zwei klappbaren kleinen Bildschirme hat und so sollte man dann das auch nach dieser Patentzeichnung oder nach diesem Patenteintrag mit iPads realisieren können. Das bedingt natürlich, dass auch die Software angepasst wird und das halte ich nach meiner Meinung sogar noch für viel komplizierter, als so ein Hardware-Stück auf den Markt zu bringen, also so ein Zwischenstück auf den Markt zu bringen, sondern die Software muss dafür natürlich auch bereit sein, um diese ganzen Features, die dort geplant sind oder die dort aufskizziert worden sind, überhaupt abzubilden. Zum Beispiel eine Tastatur, zum Beispiel einen zweiten Bildschirm für Multitasking etc. oder diese ganzen Funktionalitäten, die man dann halt auf einen zweiten Bildschirm auch wiedergeben kann oder auch ablegen kann etc. Also Window Management, sage ich jetzt mal, muss dann dementsprechend auch für diese zwei Geräte angepasst werden. Oder besser gesagt für diese zwei Screen-Lösung angepasst werden.
Je nachdem, was du machen willst, würde ja im Prinzip das iPad als Tastatur und eventuell Touch-Eingabemöglichkeit ja schon ausreichen. Klar würdest du dir gerne mehr Funktionen wünschen, aber so als ganz rudimentäres Ding, dass du das Display als Tastatur nutzt und du hast ja aktuell eh schon die Tastatur, die eingeblendet werden kann, ja, dass du die dann einfach als
externe Tastatur für ein zweites iPad nutzt und eventuell ein Trackpad simulierst auf dem Gerät, ist, denke ich mal, softwaretechnisch eine relativ einfache Lösung.
Das ist richtig.
Du würdest dir natürlich wesentlich mehr wünschen. Genauso aber man die muss Hardware, ja auch mein Gott, du könntest dir 3D gedruckt einen Halter machen, der recht simpel ist, der keine Funktionen bietet und könntest sie dann einfach ineinander stecken. Ja. Ist eigentlich auch relativ einfach zu machen. Von Apple ist man natürlich gewöhnt, gerade auch wenn man mal auf die letzte Tastatur fürs iPad Pro guckt, beziehungsweise fürs iPad guckt, dass da wesentlich mehr geht. Ja.
Ja.
Aber so rudimentär, denke ich mal, ist es eigentlich recht simpel.
Die Frage ist ja gerade rudimentär, das ist das Stichwort in meinen Augen. Apple muss ja auch Anreize schaffen in Form von Features, dass die Kunden gewillt sind, sich nicht nur dieses Zwischenstück zu kaufen, dieses Verbindungsstück, sondern auch ein zweites iPad.
Das ist, ja, wer hat denn bitte zwei iPads zu Hause rumliegen, um das so zu machen? Ja,
ja, ja, deswegen müsste ja theoretisch, damit der Plan aufgeht, den Kunden so das Wasser im Mund zusammenlaufen, also die müsste es ja so geschmackvoll gestaltet werden, dass man sagt, okay, ich will jetzt unbedingt ein zweites iPad haben, weil diese Features, die mir die Software bietet, die sind so cool, dass ich sie brauche. Also kaufe ich mir jetzt ein zweites iPad und kaufe mir jetzt auch dieses Verbindungsstück, das kostet vielleicht sogar $149 das Verbindungsstück und ein iPad, je nachdem, nach Ausstattungsmöglichkeit so und so viel, keine Ahnung. Und wenn man dann vielleicht sogar noch iPads mischen könnte, je nach Generation, dass man jetzt zum Beispiel ein älteres nehmen könnte für die Tastatur etc., was ich nicht glaube, weil sie müssen ja natürlich auch bestimmte grundsätzliche Voraussetzungen schaffen, um auch diesen Stecker zu etablieren oder anschließen zu können.
Ja, das ist halt eine Frage. Bietet der eine Funktion, also wirklich eine technische Funktion, oder ist es nur da, um die zwei alle aneinander stecken zu können? Oder bietet er irgendwie wirklich noch Technik?
Naja, er muss ja dann irgendwo signalisieren, dass das System jetzt auf ein 2-Pad-System umschaltet und dass sich dann auch die Software
durchaus über Bluetooth realisiert werden. Du hast ein 2 oder die durch entweder Bluetooth oder du hast die Geräte beisammen, du wählst eine Funktion aus, dass du das, wie gesagt, als Eingabegerät nutzen willst und dann, du musst da nicht irgendwie jetzt über die Hardware eine direkte Konnektivität schaffen.
Ob natürlich dann Bluetooth diese Performance abbilden kann, die man dafür benötigt, ist eine andere Geschichte. Stichwort.
Ja, es ist halt die Frage, welche Funktionen. Du könntest auch hier so ein wie nennt sich das? Wi-Fi direkt, könntest du ja auch machen.
Zum Beispiel. Aber das Allereinfachste wäre natürlich wirklich mit einem kleinen Hardware-Dongle zu arbeiten und das Ding ist connected über
Smart Connector oder was auch immer. Ja.
Was auch immer und man hat dann halt da diese Verbindung, man hat die Bluetooth-Geschichte frei für andere Verbindungen und für andere Dinge letztendlich und muss sie nicht dafür nutzen.
Wobei, du hast ja heute kannst du dich ja über Bluetooth gleichzeitig mit mehreren Geräten
verbinden. Das ist richtig, klar.
Ja, wie gesagt, dann ist es eventuell noch Wi-Fi direkt, je nachdem, wie latenzfrei muss da was sein oder wie schnell. Ja. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Also du müsstest nicht zwangsweise auch noch zusätzlich Technik in der Hardware haben. Aber es ist natürlich immer die Frage, du hast natürlich die Möglichkeit, Funktionen zu realisieren, darüber hinaus über Hardware, die eventuell über die reine Bluetooth- oder Wi-Fi-Verbindung nicht realisierbar wären. Wie zum Beispiel Funktionalität bleiben wir einfach mal beim Smart Connector. Ja? Dass du darüber hinaus unter anderem eventuell aus zwei Akkus auch einen machen könntest. Je nachdem, wie der Ladezustand ist, dass dass, wie gesagt, im Prinzip eventuell beide Geräte sich notfalls auch aus einem Akku bedienen könnten. Je nachdem, welche Akkuleistung oder Laufzeit dann noch rauskäme, ist eine andere Frage. Aber dass man, wie gesagt, das eventuell realisieren könnte, wäre eine Sache. Ja, tausend andere, was heißt tausend, aber andere Sachen kann man sich auch noch vorstellen. Das einzige Hindernis, was ich sehe, ist, wäre man bereit, dafür das Geld halt für zwei iPads auszugeben?
Ja, klar. Und das muss natürlich im Feature-Set gewährleistet sein, dass der Kunde so scharf drauf ist,
dass er das kauft. Da muss Mehrwert rauskommen, ja.
Genau.
Ansonsten aber ist es einfach
aber eine ich glaube, schöne Spielerei. Das Patent ging auch so weit, dass man sogar auch ein iPhone andocken kann, wenn ich mich richtig daran erinnere. Das stand, glaube ich, auch noch drin. Mhm. Weil ein iPhone und ein iPad, das ist jetzt nicht weit hergeholt, dass man das beides zusammen hat.
Genau.
Allerdings, da sehe ich es für noch ein bisschen komplizierter an, die Software so anzupassen, dass das auch bei zwei verschiedenen Bildschirmgrößen auch vernünftig so funktioniert, wie man es sich vorstellt.
Also was zum Beispiel, denke ich mal, durchaus Sinn macht, wäre, wenn du das iPhone als Eingabegerät nutzen könntest. Tastatur ist die eine Frage, aber als Trackpad zum Beispiel.
Ja, ja.
Das könnte durchaus Sinn machen. Oder als Second Screen für irgendwelche Bedienelemente. Nochmal. Könnte auch Sinn machen. Wenn du, wie gesagt, eh schon beide Geräte hast, warum sollte man da nicht zum Beispiel als Collar-Picker oder sowas das noch anbieten in der App?
Zum Beispiel. Ja, ja, klar.
Oder aber, wie gesagt, als Trackpad. Mhm. Inwieweit das ohne Tastatur dann auch wieder Sinn macht, ist die andere Frage, aber da könnte man sich die eine oder andere Anwendung einfach vorstellen. Und vor allem das, wie du es eben schon gesagt hast, dass man ein iPad und ein iPhone hat, ist vielleicht noch nicht mal so weit hergeholt.
Ja.
Zwei iPads, das sieht schon anders aus. Oder selbst zwei iPhones. Wobei, das könnte eventuell noch sein, dass du vielleicht ein 11er oder ein 10er und ein 12er dann hättest. Aber in der Regel reicht man die Geräte ja weiter, die lässt man ja nicht in der Schublade bestauben oder es geht sogar in den Secondhand-Markt. Also es ist auch nicht so selbstverständlich, dass man mehrere iPhones zu Hause liegen hat. Das mag den einen oder anderen geben, der seine alten Geräte nicht unbedingt gerne hergibt. Ja, ist okay. Ich verkaufe sie auch nicht unbedingt, aber ich reiche die weiter. Ja. Dann ist es ja im Prinzip auch wieder weg.
Das ist wahr. Naja, wie gesagt, keine Garantie dafür, dass das überhaupt jemals kommen wird. Es gibt so viele Patente, die Apple hat und die Apple besitzt, die wahrscheinlich niemals auf den Markt kommen werden oder auch die in der Vergangenheit niemals auf den Markt gekommen sind. Von daher schauen wir mal.
Ja.
Gut. Und ich würde sagen, lass uns kurz zum Gadget gehen, oder? Haben wir noch andere Themen? Ja, ich hatte es ja schon, glaube ich, in der vorletzten oder in der letzten Folge angeteasert, dass ich gerade so ein bisschen was in der Bauphase befindet bei mir. Und das ist auch soweit korrekt und das ist jetzt auch finalisiert worden. Es handelt sich um einen Bausatz aus dem Hause Lego. Ich habe ja ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen, was ich hier gerne ein wenig besprechen möchte. Das ist ein Set, was sich in der Vergangenheit, so lange gibt es noch gar nicht, ich glaube seit April ist das Ding auf dem Markt und hat sich auch wachsender Beliebtheit, oder das Ding ist recht beliebt, sagen wir es mal so. Also gefühlt, wenn ich mit Leuten so ein bisschen über Lego spreche, ist das ein Set, was in der letzten Zeit bei vielen hängen geblieben ist und wo viele gesagt haben, okay, das ist doch recht interessant. Und wo auch viele Leute gesagt haben, ja, das würde ich mir trotzdem kaufen, obwohl ich kein Lego-Fan bin, aber ich bin Fan einer gewissen Filmreihe. Es ist ein Doppellizenzmodell. Das ist noch interessant zu sagen, was auch vielleicht ganz wichtig ist für den Preis, den wir dann zum Schluss nochmal nennen werden. Wir haben ja einmal eine Dodge-Lizenz und wir haben ja einmal eine Fast and the Furious-Lizenz drauf. Und das ist dann auch nochmal ganz wichtig, das hervorzuheben. Das bedeutet, wir haben hier das Fahrzeug aus dem ersten The Fast and the Furious Teil von Vin Diesel. Ne, Vin Diesel hieß der ja nicht im Film, der hieß Dom. Dom ist nämlich Doms Dodge Charger, der schwarze, der aus dem ersten Teil eines meines Erachtens nach der schönsten Fahrzeuge in der ganzen Filmreihe, aber das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1970. Ja, beinhaltet 1077 Teile, ist aus der Technik-Serie. Und dass es aus der Technik-Serie ist, da kommen wir dann nochmal zum Fazit am Ende des kleinen Beitrags, weil das ist auch mehr oder weniger eines der größten Nachteile an diesem Set, wo wir, ich will jetzt nicht die Nachteile vorgreifen, aber das ist so ein Punkt, Technik-Serie und Modell oder maßstabsgetreu kann man nicht sagen oder nachbildungsnah, das sind immer so zwei Paar Schuhe. Aber um das jetzt nochmal ein bisschen genauer auszuarbeiten, man hat versucht, aus den Lego-Technik-Formteilen das Beste herauszuholen und mehr war wohl so auch nicht drin, diesen Dodge Charger nachzubilden. Und das haben sie auch sehr gut hinbekommen, was die Formteile aus der Technikserie betrifft. Jetzt habe ich fast schon das Fazit vorweggegriffen, aber dazu nochmal später. Kommen wir zu den Features, zu den Funktionen. Wir haben ja einmal eine Lenkung, eine Hand-of-God-Lenkung. Das ist ganz wichtig. Die befindet sich auf der Rückseite, also in der Nähe der Heckscheibe. Dort kann man, wie gesagt, das Fahrzeug steuern und lenken. Hat einen sehr großen Wendekreis, wird sich wahrscheinlich beim Originalen nicht anders verhalten. Kleiner Nachteil, das Lenkrad lenkt nicht innen drin mit. Das heißt, es bewegen sich zwar die Räder, man kann zwar lenken, aber das Lenkrad bewegt sich nicht mit. Das hätte man auch mit ein paar Bauteilen nach meiner Meinung recht einfach realisieren können. Auch ein klitzekleiner Kritikpunkt. Es gibt Lego-Modelle, da wurde das realisiert, wenn man diese Hand-of-God-Lenkung hat, dass sich das Lenkrad einfach mitdreht. Ist ein kleines Detail, was mich so ein bisschen irritiert und gestört hat. Dann haben wir einmal den Motor, der auch sehr charakteristisch aus der Motorhaube rausschaut. Der Motor, das Getriebe, das läuft mit. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug drehe, sehe ich die Kolben, die dort hoch und runter gehen. Ein typisches Lego-Feature. Die Motorhaube, sofern sie noch vorhanden ist, weil ist ja nicht mehr viel da, weil man diese Motoraussägung, Aussparung hat und der Motor ja rausschaut. Die ist aufklappbar, genauso wie der Kofferraumdeckel, den man aufklappen kann. Unter dem Kofferraumdeckel sieht man denn die zwei Nitro-Tanks, die dort verbaut sind, oder Lachgastanks, was auch immer, die dann dementsprechend noch so ein bisschen mehr dazu beitragen, das an das Filmmodell anzunähern. Die beiden Türen kann man öffnen. Kleines Feature, man hat auch sehr schön diese Dreiecksfenster abgebildet. Ist auch sehr gut umgesetzt. Wir haben dann noch eine Besonderheit. Wir haben eine eingebaute Wheelie-Bar. Das bedeutet, in dem Film hatte man diese charakteristische Szene, wo der Dodge dann durchstartet und stark beschleunigt und der dann so viel Kraft hat, in Anführungsstriche, dass er dann vorne hochgeht. Und das hat man mit dem Set auch versucht zu realisieren, indem man einfach einen kleinen Wheelie verbaut hat, den man hochstellen kann und sich das Fahrzeug dann anhebt und das Fahrzeug aufrichtet nach vorne. Das hat man halt im unteren Teil, also unter dem Fahrzeug verbaut. Ist ein schönes Detailfeature und ist so ein kleines Gimmick, dass man halt die Fahrszene vom Film nachstellen kann. Des Weiteren haben wir eine Einzelradaufhängung, die auch sehr, sehr gut funktioniert. Federt und tut und macht alles so, wie es soll. Ein sehr, sehr guter Federweg. Ist beeindruckend, was da geht. Liegt aber auch an der Stärke und an der Härte der Federbeine, die verbaut sind. Hat man sehr gut umgesetzt. Im Allgemeinen, wenn das Fahrzeug verbaut und zusammengebaut ist, und man hat diese 1077 Teile zusammengesetzt, macht das Fahrzeug einen sehr robusten, festen Eindruck, also durchaus auch massiv. Wir haben Ausmaße 40 cm lang, 17 cm breit, 11 cm hoch, also auch durchaus kein Mini-Fahrzeug. Ist durchaus auch durch die Massivität und durch die Stabilität auch ein bespielbares Fahrzeug in meinen Augen. Also nicht nur ein Vitrinenmodell, sondern auch durchaus ein bespielbares Modell. Das kann man alles positiv anmerken. So, jetzt kommen wir zum Fazit. Da bin ich, wie gesagt, ein bisschen zwiegespalten. Das Modell hört nach meiner Meinung nicht in die Technik-Serie, sondern das hört in die Lego Creator Expert-Serie rein. Und das sagen auch viele andere Kollegen, die dieses Gerät getestet haben und zusammengebaut haben. Und da kann ich mich nur aus vollstem Herzen anschließen. Es gibt zum Beispiel in der Lego Creator Expert Serie auch ein weiteres Muscle Car, das ist der Ford Mustang. Und dadurch, dass man da ganz andere System-Bricks verbauen kann, aufgrund der Vielfalt, die es in dieser Serie gibt, von Bauteilen, kann man eine ganz andere Detailgetreue, eine ganz andere Nachbildungsqualität erreichen. Und das kann man halt mit Technikbauteilen so nicht. Und deswegen ist meine klare Meinung, das Modell hört nicht dorthin, das hört in die Expert-Serie, also in die Creator-Expert-Serie und nicht dort in die Technik-Serie. Hätte man das dort etabliert, hätte man das der Serie angepasst, hätte man notfalls auch ein paar Technik-Features weggelassen, die vielleicht in der Creator-Expert-Serie nicht reingehören, hätte man ein viel, viel runderes und besseres Fahrzeug realisieren können. Deswegen ist das so mein zwiegespaltenes Fazit. Alles das, was möglich ist, hat man aus der Technik-Serie umsetzen können. Da haben sie alles gegeben, aber in der Creator-Expert-Serie wäre das Gerät oder das Fahrzeug viel, viel, viel besser aufgehoben gewesen. Tja, das war's.
Okay.
Hast du noch Fragen zu dem Modell?
Nein.
Okay.
Ich habe keine Fragen zu dem Modell.
Zum Schluss komme ich noch zum Preis. Der empfohlene VK bei Lego ist derzeit 97,47 €. Dieser krumme Preis bezieht sich derzeit auf die aktuelle Mehrwertsteuersituation. Aber es gibt das Gerät derzeit bei Amazon für 73 € und ein paar zerquetschte. Und da ist der Preis absolut angemessen, finde ich. Für diese 73 € kann man durchaus investieren. Man bekommt, wie gesagt, 1077 Teile. Anzumerken ist noch, dass man hier ein Doppellizenzmodell hat und das sollte man auch so ein bisschen berücksichtigen, was die Preisgestaltung angeht oder besser gesagt, was die Preisakzeptanz vielleicht angeht letztendlich. Und von daher ist es, ich sag mal, ein durchaus empfehlenswertes Modell. Es könnte, wie ich jetzt schon zweimal gesagt habe, besser gestaltet sein, wenn man es in der Creator Expert Serie etabliert hätte. Das ist meine persönliche Meinung. Gibt vielleicht auch andere Lego-Fans, die das etwas anders sehen. Okay. Aber das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, wie man so schön sagt.
Ja.
Gut. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir es doch geschafft für heute, oder?
Wir sind am Ende angelangt, genau.
Okay. Und wenn alles gut geht, sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.